Herzlich willkommen hier zum Sternentor mit mir. Ich bin Clemens und an meiner Seite muss natürlich auch wie immer sein.
Genau, nicht unbedingt an deiner Seite, aber so virtuell verbunden.
Virtuell,
genau. Über das Internet. Der Thomas, hallo.
Feedback-mäßig haben wir Twitter dieses Mal, glaube ich, ausschließlich. Kann ich ja mal reingehen. Die dritte Macht schrieb, jetzt wo alles bei uns wieder läuft, wollen wir natürlich nicht vergessen, euch andere tolle Podcasts nahezulegen, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und da wurden markiert, Ad fürs Kino, Ad von Dinge, Ad Xenacast.de, Ad Podcast Sterntor, vielen Dank, Ad Todders Nerdcast und Ad Hotel Hyperion und natürlich Ad Lone Gunman Show, ja, danke dafür.
Dritte Macht, ich glaube, das sind so Idioten, ich glaube, davon habe ich schon mal gehört.
ich habe auch schon mal gehört, dass da so ein Thomas auch mit was
ja, Dinge erzählt. Ja, ganz fürchterlicher Kerl, ganz fürchterlicher
Kerl. Ja, ja. Oh, ganz schlimm. Dann markierte uns noch unser Hörer Miguel, @miguelw_97 auf Twitter. Ich habe vorhin Mumpitz gesagt, euer Einfluss wirkt. Ja, super, oder, Thomas?
Ja,
so ist
ja,
das.
Achso, ja. Stimmt, das hatte ich gelesen, ja.
Ja, dann schrieb unser Hörer Sascha Erler @Spreewalderler. Tja, Podcast-Sterntor, da hat euch wohl wer das Original Spreewälder Holz Stargate vor der Nase weggeschnappt und hat da so ein Foto hochgeladen von einem kleinen Holzring, vielleicht ein Stargate, wer weiß. Und darunter hat noch kommentiert Steampunk-Welten. Ich habe noch eins in München im Angebot, in Klammern, für Selbstabholer. Und da einen Google Maps-Link eingefügt. Aber ich glaube, als ich den angeklickt hatte, bin ich im Nirgendwo gelandet. Also vielleicht Iris noch drauf oder irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, ne? 8 Chevrons nötig
oder so. Ja, ja, Überladung, wer weiß. Da kommentierte auch noch der Raphael Jada Blinks, der verrückte Fuchsmacher. Durch deren Tor kommen eh schon genug seltsame Leute.
Okay. Die Hörer wissen es noch nicht, aber ja.
Genau.
Gerade.
Dann noch eine Nachricht von Gerrit Ludwig. Neuer Kandidat für einen Gastauftritt gefunden, @podcaststerntor, @chefronten, in Klammern. Außerdem ist er ein VIP, wie man so hört, und da wurde der User putzi@daputz markiert. Also, falls du das möchtest, zu einer Stargate-Folge dabei sein, dann sehr gerne, falls du diesen Podcast hörst.
Wie ist das? Ja.
Weiß ich nicht, aber wurde empfohlen, weil er da wohl mal was Stargate-mäßiges irgendwo kommentiert hat.
Glaub
ich. Ja. Newsmäßig eine kleine Sache. Stargate SG-1 wurde aus dem US-amerikanischen Netflix rausgenommen. Ich hatte gelesen, es war da auch wohl nur für ein Jahr eingekauft worden, was ich ein bisschen komisch finde, weil es ist jetzt ja ein Jahr, ist ja nichts für so viele Staffeln, aber naja. Deshalb vielleicht, dass es doch mal in Bälde zum großen A rüberwandert und da komplett verfügbar ist, ohne extra Channel oder ohne extra noch bezahlen zu müssen für eine Staffel. Das wäre doch mal eine gute Idee, falls die das mal hinbekommen. Aber ich weiß nicht, die sind da ja ein bisschen noch.
Ja.
Ja, da gibt es ja wohl noch diese Aufsichtsbehörde und es wird geprüft. Und ich dachte eigentlich auch, das geht schneller, du wahrscheinlich auch, ne? Aber
tja.
Zieht sich wohl noch etwas. Naja, so ist es halt. Ja, dann hatten wir ja eine Umfrage auf Twitter bezüglich.
Achso, die falsche Umfrage.
Ja. Was ihr denn euch für das Sternentor am meisten wünschen würdet. Gäste, Specials, weniger 1-1-Dialoge oder Stargate, das Musical. Es haben 18 Personen abgestimmt. Und Überraschenderweise hat Stargate das Musical mit 55,6% gewonnen. Danach wolltet ihr, also da müsst, das müssen wir wirklich mal angehen dann, dass wir da was Schönes machen. Gäste wollten 38,9% und Specials halt 5,6%, ja, also da seid ihr euch doch relativ in der Mehrheit einig, von denen, die abgestimmt haben, was ihr so möchtet, ne? Das ist so. Ja, Gäste kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich denke, das ist kein Problem. Natürlich ist ja auch bald, also wenn ihr das hört, hatten wir ja schon einen Gast, wenn ihr diese Folge hört. In der letzten hatten wir ja einen Gast und ja, können wir gerne so weitermachen.
Der ist ja kein Geheimnis, ne? Der Raphael war so. Also wenn man, genau. Wenn ihr die Folge hört, so ist die andere ja schon draußen.
Genau, schreibt uns dazu gerne an, falls ihr da eine bestimmte Folge.
Genau, achso, also Beschwerden über Raphael und seine Art oder sowas, also bitte nicht, also das hat nichts mit, der Raphael ist eine eigenständige Person, der hat mit dem Sternentor-Podcast nichts zu tun, also bei uns immer noch schön sich, die 5-Sterne-Bewertung, bei der dritten macht genau. auch, also wenn ihr Raphael irgendwo so zum Bewerten findet, ihr wisst, was ihr dann zu tun habt.
Genau, ja. Nein, schön, dass du da warst, Raphael. Ja, ja, dann gibt es noch zwei Kleinigkeiten, unter anderem von unseren Kolleginnen und Kollegen von StargateProject.de. Die haben für uns alle die neu erschienenen Mediabooks, ich glaube es waren 4 Stück, genau Cover A bis D, unter die Lupe genommen. Also haben da alle bestellt und eben reingeschaut, was sind die Unterschiede, was gefällt ihnen da am besten. Ist auf YouTube verfügbar, könnt ihr einfach eingeben, Stargate Blu-ray Mediabook und dann, ja, falls ihr da eine Kaufentscheidung wollt und euch eben eins der Cover bzw. eins der Mediabooks halt sichern möchtet. Dann noch etwas für unsere Klemmbaustein-Fraktion und zwar im Lego dieses Mal. Da wurde ein, ich weiß nicht, Mock heißt es, ne, hochgevotet. Vielleicht wird es dann
Lego Ideas meinst
du. Stargate, genau. Und zwar ist es ja, der Stargate Room halt mit Sternentor und auch mit SG-1. Ja, vielleicht wird es dann irgendwann mal von Lego produziert. Das wäre doch nicht schlecht. Ja,
genau. Ja, fleißig mitvoten. Also ja, ich habe ja auch richtig. Schon ein paar von diesen Lego-Sets, also von diesen Lego Ideas-Sets, jetzt kein Stargate. Aber da gibt es auch von anderen Klemmbausteinen, Herstellern ja genau. durchaus Dinge.
Schöne Dinge, ja. Da gibt es ja immer so eine Schwelle, weiß nicht, 5 oder 10.000. Und wenn da so viel abgestimmt haben, dann überlegen die das mit.
Genau, das ist bei den Lego
Ideas. Ich weiß nicht die genaue Anzahl.
Ja, das sind 10.000. Das sind 10.000 Votes. Und dann wird dann im nächsten Quartal, im Normalfall im nächsten Quartal dann darüber ab, also die das Gremium, die haben dann ein Gremium für und die gucken dann, müssen ja auch schauen, ne, wie sieht das mit den Lizenzen aus, hast du nicht gesehen.
Ja, klar.
Und dementsprechend entscheidet es. Aber da kamen schon einige lustige Dinge, warum hier zum Beispiel die Big Bang Theory, da gibt es so ein kleines Set für, ne, das Wohnzimmer von Sheldon und ach Gott, manchmal habe ich es echt mit Namen, wer ist der andere doch gleich?
Leonard,
ja natürlich, Leonard Hofstadter, ja. Sowas zum Beispiel, das ist dabei schmucken gekommen.
Super.
Ich glaube, Friends haben sie jetzt auch ein Set rausgebracht.
Das hatte ich also auch gesehen.
Für so Serienfreunde.
Und von Lego kam jetzt noch, wie hieß das, ich weiß nicht den Originaltitel hier, Kevin allein zu Hause, Home Alone, glaube ich, oder?
Echt?
Ein Originaltitel. Okay. Ist jetzt bald oder jetzt kommt es raus, ja.
Okay.
Sah auch interessant aus. Ich weiß, den Preis allerdings habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, so 200 oder mehr, ich weiß es gar nicht. Aber ja, vielleicht für Filmfreunde auch interessant. Das wären jetzt so die News und Feedback, was ich zum letzten Folge und so weiter hatte. Thomas, wie heißt denn unsere heutige Folge im Original?
A Matter of Time.
Genau, und im Deutschen das schwarze Loch.
Ui, das ist wieder so eine sprechende und hat nichts mit dem Originaltitel zu tun. Ne?
Ja, es ist...
wobei, der englische Titel ist natürlich auch geil, ne? Matter... Also nicht im Sinne von das Corpus Delicti, sondern Materie, ne, und Time. Das ist natürlich auch geil, das ist schon doppeldeutig.
Es ist so, dass die Story bzw. Handlung geschrieben hat Micha Raschowitsch.
Warte, oder du bist schon wieder so schnell.
Nö, wieso?
Ja, wann ist es denn erschienen? Wann ist es
ja, das steht bei mir immer unten, darunter dann.
So. Das haben wir noch nie so rumgemacht, aber okay. Ja, Martin Raschowitsch. Misha Raschowitsch.
Ja, Was ich interessant fand, laut IMDb, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber hat er nur das gemacht?
Ja, nichts anderes.
Im ganzen Leben.
Nichts anderes nicht. Also, ja, er wird schon was anderes gemacht haben, aber nicht, im filmischen Bereich.
Er hat dafür so viel Geld bekommen und sich dann zurückgezogen.
Ja, ja.
Genau. Was wolltest du sagen? Originalausstrahlung?
Genau. 17. Und interessanterweise, es ist schon wieder der 17.11. in Deutschland, wo ich mich dann frage. Ja, nee, ich gucke halt immer bei IMDb und das wäre jetzt die dritte Folge laut IMDb, die am selben Tag gelaufen ist. Ne? Die letzten beiden sind auch alle schon am 17.11. gelaufen. Das fand ich etwas irritierend.
Genau, deutsche Erstausstrahlung, 10.11. und Free-TV-Ausstrahlung, also kam dann nochmal am 17.11. die Folge. Ich weiß nicht warum, aber hier steht
es. Achso, ja, okay, da hast du vielleicht
auch falsch sein.
TV gehabt und dann, ja, okay, das mag natürlich.
Aber wobei das komisch ist, weil Erstausstrahlung steht ja RTL 2 und Free-TV Ausstrahlung ist eine Woche später dann auch auf RTL 2. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das so gelaufen ist. Vielleicht eine Wiederholung.
Keine Ahnung.
Also bei IMDb, RTL 2 ist ja Free TV.
Sekunde, genau. Ich gucke nochmal nach. Hier, Matter of Time, 17. November 99.
Ja, dann verstehe ich das nicht, was die da geschrieben haben.
Keine Ahnung. Alternativ, es waren 3 Folgen am Stück an einem Tag. Warum auch immer.
Originalausstrahlung. Der 29.01.99, Showtime USA. Das Drehbuch hat Brad Wright mit beigesteuert und Regie ist, wie in Klammern fast immer, Martin Wood. War ja zuletzt bei Spirits aktiv in der Regie. Die Quote, da bin ich mir auch unsicher, ob das so stimmt, weil die Quote ist genau gleich zur letzten Folge, also 2,07 Millionen Zuschauer und das sind 15,9% Sendeanteil. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das so genau sein kann, weil ich finde es halt immer unwahrscheinlich, dass es genau gleich ist.
Hm.
Aber ich sage es halt so, wie ich es gefunden habe. Es kann auch sein, klar, aber.
Nein, guck mal, wenn die alle am selben Tag haben, ist doch dann klar. Ja, okay, die Leute haben einfach nicht ausgeschaltet.
Ja, einfach dran geblieben. Ja. Dann können wir ja reinstarten.
Und zwar, wir sehen einen Weltraumshot. Wir wissen im Moment nicht, wo wir sind. Wir sehen auf jeden Fall einen gelben Stern, der so ein bisschen vor sich hin brennt. Und,
der deinen Namen trägt?
Nein. Ja, 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 oh, das machen wir dann auch im Musical, ne?
Ja. Und der heißt dann auch so, ne?
Ja, genau. Mm-hmm. Wir drehen uns so ein bisschen um den Stern, bewegen uns und sehen dann auf der anderen Seite ein kleineres weißes Sternchen, also vermutlich einen weißen Zwerg. Der macht irgendwann Puff und fängt dann an, der Rest davon den gelben Stern anzusaugen. Also scheinbar ein schwarzes Loch, was da entstanden ist. Wir wechseln dann auf den Planeten, wobei ich muss zur ersten Szene sagen, das ist eigentlich totaler Mumpitz. Also ich bin jetzt kein Astrophysiker, aber ich habe bei der IMDb geguckt und da stand irgendwas zu weißen Stern, zu weißen Zwergen, dass die, wenn dann zu Nova werden und nicht zu einem schwarzen Loch. Und dass das bei der Nova auch eigentlich nur so werden könnte, wenn es zwei weiße Sterne sein, so ein Binärsternsystem mit zwei weißen Sternen.
Ach so,
ja. Die sich dann irgendwie gegenseitig anziehen und dann machen sie irgendwie eine Nova raus oder so.
Die konnten sich nur einen leisten hier in der Produktion.
Ja, wir wechseln auf jeden Fall auf diesen Planeten, der da irgendwie um die Ecke ist, nennt sich P3W451 und ein paar Leutchen in Stargate-Uniform laufen da rum und es ist ein Stargate-Team, bestehend aus Männlein und Weiblein, die drehen sich immer wieder um und schreien und kreischen, der Anführer, ein Commander ist es, glaube ich, ein Lieutenant, nee, Commander, ne? Commander Boy?
Ja, ich glaube. Commander, ja.
Ja, Commander Boyd, der schreit dann, come on. Der gute Mensch wird gespielt von Kurt Max Runte. Das klingt irgendwie sehr deutsch. Also Kurt Max Runte macht irgendwie... einmal Millennium, zweimal Akte X, einmal Viper, einmal First Wave, einmal Dark Angel, einmal Twilight Zone. In X-Men ist er zweimal als Chief of Staff Abrams zu sehen, also in den Filmen.
In den Filmen.
Ja. Er spielt noch in einer weiteren Folge SG-1 mit, er hat einmal in Eureka mitgespielt und eine Folge Fringe. Und die Liste ist lang, aber jetzt nicht viel Bekanntes sonst dabei. Ja, die anderen, die alle vier rennen dann weiter und der eine fällt, wird aufgeholfen und hier, it's right on top of us. Und dann sagt der Boyd nochmal, hier, dial home, Captain, that's an order. Wobei ich bedenke, wenn die irgendwie Gefahr ausgesetzt sind, dann muss man nicht extra nochmal wiederholen, dass das hier, das ist ein Befehl. Nicht, dass du dich weigerst, uns jetzt nach Hause zu bringen.
So, nee, ich habe keinen Bock, ich bleib hier.
Wirklich schlecht. Man dreht sich auf jeden Fall immer wieder um und der Captain stellt dann auch fest, dass man es wohl nicht schaffen wird. Und ja, hier, doch, sagt der Boyd. Und, er holt dann seinen GDO, das heißt mittlerweile GDO, ne? Ja, ich weiß gar nicht, haben wir mal geklärt, wofür GDO spielt, dieses Codegerät, dieser Codegeber?
Nee, vor allen Dingen, ich habe auch das Gefühl, Thomas, dass diese Bezeichnung, wie das heißt, irgendwie alle 3-4 Folgen sich leicht ändert.
Ja, also mag sein. Er zückt auf jeden Fall seinen Codegeber und düppelt da schon mal drauf rum. Wir sehen den Cheyenne Mountain von draußen, so das Übliche, ne? So wegen Leute, die rumlaufen und hast du nicht gesehen. Hm. Und wechseln direkt in den Kontrollraum. Ja, und O'Neill und Carter unterhalten sich, ist eigentlich total blödsinnig, ne? Also O'Neill versteht wohl, also sie unterhalten sich so im Flüsterton. O'Neill kapiert das mit den Wurmlöchern nicht so ganz. Ne? Und Carter versucht es ihm dann irgendwie so ein bisschen zu erklären. So ein bisschen, ja. Ne? O'Neill dann irgendwie dämliche Fragen sowas. O'Neill, wo ist denn jetzt das Wurmding? Ne? Ich verstehe das nicht. Und ja, wäre nur eine Metapher. Ja, Carter stellt dann irgendwie beim Thema Wurm halt das Bild da von wegen mit dem Apfel. Ne? Du bist ein Wurm, kriechst drauf rum, ne? Aber die schnellste Strecke ist natürlich durch den Apfel. Und hier versucht das irgendwie alles so ein bisschen, nachdem Carter vor allen Dingen noch ein paar Worte, ein paar Fachbegriffe in den Raum, ne? Two-Dimensional Representation of Space Chime und Interdimensional Conduit und so ein Blödsinn. Und hier ist irgendwie so, das ist so mehr so, weißt du, wie im Comic, du musst da halt so Tilt in den Augen stehen oder so.
Ja,
oder so Rauch, ja, über der Birne oder sowas. Und ein Alarm geht los und Simmons stimmt da rein, sagt dann hier, unscheduled incoming traveler. Und interessanterweise, sie laufen diesmal in den Kontrollraum und nicht der Chevron-Guy, sondern eine weibliche Dame. Also
das war jetzt gut, ich dachte gerade.
Ein weiblicher Techniker sagt dann, closing the iris. Und das, ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie das in der richtigen Reihenfolge machen. Ne? Sonst geht ja immer erst das Gate auf. Wir haben uns schon so oft lustig gemacht, dass die immer so Ersatz-Irissen da haben
müssen. Schön so eine,
die sie dann
in der Metro mal wieder 20 einbauen. Dinger bestellt. Ne?
Ja. Ja, und Simon sagt dann auch, ja, hier kriegen Signal. Und wer denn draußen, erkundigt sich O'Neill. 4, 6, 10, die Teams wären draußen. Und O'Neill macht sich schon wieder Sorgen um Daniel. Na, der ist doch bei der 6. Und irgendwo wäre er. Irgendeine Ausgrabung auf P3X808, aber das ist für die Folge völlig uninteressant. Simmons schaltet sich dann dazwischen und sagt dann, ja, das scheint wohl kein Video-Signal zu sein. Und Carter lässt sich das dann auf die Lautsprecher geben, das Signal, was da durchkommt. Und stellt dann fest, dass das wohl wiederholende RF-Impulse wären. Und Hammond kommt dann auch mal rein, erkundigt sich. Und irgendein Signal, sagt dann O'Neill. Carter sagt dann, hier, mach mal das ein bisschen schneller. Das klingt wirklich wie ein Signal. Und 200%, 600% haben sie dann. Ja, dann wird dann auch der Code erkannt. Das wäre SG-10s Iris-Code. Und an der Stelle, da komme ich gleich nochmal was drauf zurück. Wobei das ist ein Fehler, den wir später nochmal, wenn ich da jetzt was zu sage, dann verrät das einfach zu viel. Ja, keine Ahnung. Sie lassen auf jeden Fall die Iris öffnen nach ein bisschen Smalltalk da irgendwie zwischen. Und come on, Hank, the door's open. Ja, plötzlich geht das Stargate einfach aus. Also scheint keiner durchgekommen zu sein. Das Target schließt sich ja dann immer noch in der Zeit. Ja, und hier bietet sich direkt an, hier, Rescue Mission, Sir. Und sagt dann, nee. Aber Hank würde das selber für uns tun. Und ja, sagt Hammond. Ja, aber nur, wenn ich ihm einen Befehl dazu geben würde. Und eine Probe soll ausgeschickt werden, so schnell wie möglich. Und Hammond befiehlt dann auch noch dem Colonel, hier, SG-1 und SG-3 sollen sich fertig machen. Und damit endet der Teaser, Opening Credits. Und wir hüpfen wieder zurück in den Stargate Room.
Ja, da wird jetzt auch schon eine Malp direkt von den Technikern eben vorbereitet und Hammond, Carter, O'Neill und Teal'c, die gehen da Richtung Gate Room schon und ja, Hammond sagt nochmal, dass eben SG-10 auf einer Routine-Erkundungsmission war von diesem Planeten und Carter nochmal, ja, es ist ein binäres System und man habe das halt kürzlich erst entdeckt. Ja, und Teal'c...
Vor allen Dingen geil. Weißt du, Hammond zu erklären, dass sie das kürzlich erst entdeckt haben, ne? Also der hat ja mitbekommen, das O'Neill in der letzten Folge.
Aber okay. Ja, vielleicht hat er es auch wieder vergessen. Oder
ja, ich weiß.
Tabletten in der falschen Reihenfolge genommen, ich weiß es nicht.
Er vergisst ja öfter mal irgendwas, ja.
Teal'c fragt nach, ob es vielleicht einen Hinweis gäbe auf einen feindlichen Angriff, was ja auch geil ist, weil Angriffe sind ja immer feindlich, na egal. Hammond.
Was, es gibt auch Friendly Fire,
also. Ja, okay, gerade hier beim Militär stimmt. Hammond geht dann durch den Torraum zur Tür eben und meint, nee, da gab's wohl nichts. Major Boyds Team berichtete eben, dass jegliches einheimisches Leben dort eben ausgestorben sei, wenn es das da war. Und sie versuchten eben die Ursache zu ermitteln, warum das der Fall ist. In dem Fall.
Das ist im Englischen ist das ein bisschen merkwürdig, der Satz eigentlich. Ja. Whatever indigenous life. Also er sagt nicht all indigenous life. Ne, er sagte, ne, es von wegen, es geht darum, so von wegen jegliches, was dort vorhanden gewesenes Leben ist dann ausgelöscht worden und das vor kurzer Zeit. Ja, also entweder gibt es ein Leben, was ausgelöscht worden ist, ja, weil wenn du nicht mal weißt, dass es da eins gibt, woher willst du wissen, dass es dann ausgelöscht worden ist?
Also, jetzt wird es ja wieder philosophisch, so, ne? Wenn im Wald ein Baum umfällt und du es nicht hörst, ist er dann
Ja, nein, aber wenn man nicht weiß, ob da vorher überhaupt Leben war, dann kann man auch nicht sagen, alles Leben wurde ausgelöscht.
Oder einfach mal behaupten. Das ist so Daniel-Style. Nee, komm. Er meinte jetzt, der Hammond jedenfalls, ja, hier in dem Fall wäre genehmigt, dass hier SG-3 die unterstützt. Und er geht dann in den Kontrollraum und gefolgt von seinem Team halt. Und O'Neill fragt nach, ja, für den Fall. Und Simmons dann schon sagt, ja, Chevron 3 kodiert. Hammond begutachtet die Bilder, die Sonne zurückschickt. Und ja, stellen Sie sich auf eine Bedrohung ein, sagt er noch. Sie könnten in einen Hinterhalt geraten sein. Könnte auch sein, sagt Hammond. O'Neill sagt nochmal, ja, er habe den Major Boyd, oder wobei ich auch dachte, es ist Commander. Weil auf ihrem Schluss ist es...
Ja, wobei, nee, muss er höher sein. Major ist über Captain, bei Captain Carter, ne, also...
Ich verwechsel das, glaube ich, weil am Ende der dann noch dazukommt, ist ein Commander. So rum war es. Es ist aber auch verwirrend heute. Er habe den wohl damals für das Kommando empfohlen und wenn er in Schwierigkeiten sei, dann muss er jetzt natürlich dem helfen. Hat er eigentlich vorhin auch schon gesagt. Hammond ist sich dem bewusst und ja, Chevron 4 ist kodiert. Chevron 5 nun auch. Ja, Teal'c sagt auch, also der kennt den auch und sagt, ja, Boyd ist ein fähiger Kämpfer. O'Neill habe den gut ausgebildet und ja, der O'Neill ist aber ein bisschen beunruhigt, meint so, ja. Und Chevron 6 ist nun kodiert, sagt Simmons. Er schaut auf den Monitor des Wahlcomputers und Carter überprüft die MIB dann, bevor er zum Kontrollraum geht. Chevron 7 ist jetzt auch kodiert und das Gate öffnet sich. Und ja, die MIB sei eben jetzt bereit für den Transport, sagt die Technikerin. Und ja, die MIB fährt auch jetzt die Rampe hinauf. Ja, und unsere 3 SG-Mitglieder stehen da und gucken sich das eben an. Ja, und Hammond versteht das jetzt nicht. Und ja, es ist nur, und O'Neill führt den Satz weiter, ja, rot, Sir. Er sieht erstmal nur so ein rotes Bild. Vielleicht von der letzten Folge haben die zu nah an diesem kaputten Putz von dem Asgard-Planeten gefilmt.
Wobei das an der IMDb wird an dieser Stelle übrigens ein Fehler bemängelt, der überhaupt gar keiner ist.
Ja.
Beziehungsweise, ja, kommt 2 Sätze später. Aber es hat was mit dem Rot zu tun.
Hammond fragt nach, ob man jetzt Telemetriedaten auch empfängt. Simmons meint ja, aber das ist irgendwie total langsam, als es davor war. Es gäbe jetzt ein Bild, sagt Carter, und ja, das Videobild kommt jetzt hier an, aber irgendwie, es müsse kompensiert werden mit einer längeren Lichtwellenlänge und hier, man solle das jetzt erhöhen in 20 Millimikron-Schritten. Es ist eben möglich, dass das Bild, das wir von der Sonde hier empfangen, zum infraroten Ende des Spektrums hin rot verschoben oder verzerrt ist, sagt Carter, also wieder hier Techno-Babble und Hammond fragt nach dem Grund.
Genau, hier muss ich eingreifen. Das ist die Stelle, die ich meinte. In der IMDb steht, das wäre angeblich ein Fehler, weil man angeblich gesagt hätte, das wäre ein Blue-Shift. Aber das sagen sie nicht.
Blue-Shift?
Es ist ein Red-Shift.
Ich wollte gerade sagen, ne, eigentlich, ja. Dann ist ein falscher Fehler mal wieder, ja.
Ja, ja.
Hammond fragt nach dem Grund und Teal'c führt aus, ja, das ist der gleiche Grund, warum ihre Codes auch so langsam durchkamen. Wobei das in der Mehrzahl, es hat doch nur eine eingesendet, oder? Dachte ich, vom Team den Code. Oder schicken die dann alle einen Code? Nee, ne?
Der Code came through. Okay. Ja.
Oder die haben es mehrfach
versucht. Den Öfter-Sender, keine Ahnung.
Genau, hat mich nur jetzt gerade gewundert. Was auch immer das sei, sagt Carter. Und Simmons meint, es klappt auf jeden Fall. Und man sieht nun auf dem Bildschirm nicht mehr dieses rote, ja, bildrote etwas, sondern ein scheinbar eingefrorenes Bild von Major Boyd. Ja, und O'Neill mehr so in den Raum hinein als an eine bestimmte Person gerichtet. So, was zum Teufel ist hier los, Hank? Teal'c, ja, ich glaube, die werden verfolgt. Weil der Boyd sah sehr verschreckt oder ängstlich aus, also... Ja, und Hammond meint auch, ja, schauen wir doch mal hier, ob die Videoübertragung auch in Echtzeit abgespielt werden kann. Also das müsse man jetzt mal hier herausfinden. Aber Simmons meint, ja, das wäre jetzt alles, was man erhalten habe. Insgesamt irgendwie 11 Bilder von digitalen Bildern in den letzten 6 Minuten. Das ist doch ein Bruchteil einer Sekunde, sagt Carter. Und Teal'c glaubt, es sei eine Fehlfunktion. O'Neill sagt aber, nee, das Bild sagt doch alles, was man wissen müsse. Unser Team hier hat Schwierigkeiten und wird wahrscheinlich auch angegriffen.
Ja, aber deshalb könnte es ja trotzdem eine Fehlfunktion sein.
Nein, auf keinen Fall. Ja, du hast recht. Ja. Das ist immer... Ja. Er will auf jeden Fall sofort wieder helfen. Hier darf ich loslegen, Sir. Und dann negativ, sagt Carter. Und O'Neill so, was meinen Sie mit negativ? Ist da ein bisschen brüskiert. Ja, sorry, tut mir leid, Colonel, sagt sie. Bei allem Respekt, sollte ich recht haben, ne, dann kann man denen nicht mehr helfen. Die Kamera kann immer noch hier auf Befehle reagieren, schwenken oder wie auch immer. Und Carter sagt dann zu Simmons, ja, versuch doch mal hier bitte das Bild weiter nach oben zu machen oder beziehungsweise einen breiteren, größeren Bildausschnitt zu bekommen. Und ja, der Simmons tippt dann in der Tastatur herum. Carter glaubt nun zu wissen, wovor Major Boyd solche Angst zu haben scheint. Ja, diese malbt, also es klappt alles, die Kamera schwenkt nach oben und man sieht da so einen ja, verschwommenen Fleck am Himmel, auf den dann Carter auch zeigt, falls es einer nicht mitbekommt. ja, das soll jetzt dieser sogenannte verschwommene Fleck soll jetzt nochmal digital vergrößert werden und isoliert werden, der Bereich, dass man nun noch das auf dem Bildschirm hat. Und das passiert jetzt auch. Ja, und Hammond fragt so, was sehe ich da? Und O'Neill ist auch erstaunt. Ja, das ist ein schwarzes Loch, Sir. Also hier unser alter Astrophysiker ist hier mal...
Ja, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne? Vorhin gerade wusste er noch nicht mal, was ein Wurmloch ist. Und jetzt hat er sich irgendwie... Das,
bei der Vorlesung hat er gefehlt, ich weiß nicht. Was.
Nee, der hat einfach gut zugehört, als Carter ihm das erklärt hat. Dann hat er das alles verstanden. Also Carter hat das so brillant, gut beschrieben. Ja,
Würmer und Äpfel, genau.
Ja, und Spice und so und ja. Ja, jetzt weißt du auch, warum der intergalaktische Raum, die intergalaktische Raumfahrt Spice braucht, ne? Also Wurmlöcher, ja.
Genau.
Aber hier an dieser Stelle fällt es natürlich auf. Ich habe mich vorhin da ein bisschen zurückgehalten. Ja. Ne, sie haben ein schwarzes Loch. Carter ist halt dran, wegen der massiven Dichte, dass es hier zu einer Zeitdilatation kommt. Das erklärt sie ja auch gleich nochmal, aber jetzt ist die Katze ja aus dem Sack. Und das macht überhaupt keinerlei Sinn. Also zum einen, so von wegen, wenn es da Zeitdilatation geben würde, dann könnte man die Kamera auch nicht innerhalb von einer Sekunde da hochbewegen, weil die würde genauso langsam reagieren, beziehungsweise könnte vermutlich mit den Befehlen aus dem Stargate Center überhaupt nichts anfangen, weil die viel zu schnell
gehen. Ja, es ging ja wirklich sehr schnell, wie als würde es normal funktionieren. Ja,
genau. Und das macht keinen Sinn. Und außerdem habe ich daran zu meckern, bei der ganzen Aktion, die wir vorher gesehen haben, ne, dass dann das schwarze Loch entstanden ist, bei einer Sternenexplosion, einer Supernova, einer Nova, die wir da sehen würden, du würdest, bevor du was von der Gravitation merkst, weil die Sterne haben immer noch dieselbe Masse wie vorher, wenn nicht weniger, sie haben ja einen Teil durch die Explosion weggeschleudert, hätte vorher auch schon diese Zeitdilatation da sein müssen. Also
dass es praktisch wäre nicht so auf einmal von 0 auf 100 geht, sondern so langsam
ausbreitet. Vor allen Dingen müsste es ja auch erstmal mehr Masse ansaugen, damit das dann auch wirklich dann den Planeten betrifft. Weil wie gesagt, wäre das Ding vorher so schon so schwer gewesen, dass es eine Zeitdilatation geben würde, dann hätten die das Problem von Anfang an gehabt und nicht plötzlich. Und außerdem, bei einer Supernova hast du ganz andere Probleme als irgendwelche Zeitdilatationen. Da zerfetzt dich nämlich die Explosion einfach. Also das wischt einfach alles um sich herum. Na, hier ist Star Trek, Rurapente, da ist drumherum alles auch erstmal Matsch. Nee, war gar nicht Rurapente. Rurapente ist der Kronos, ist da explodiert. Na, also das ist totaler Blödsinn. Ich glaube, das stand auch in der IMDb. Genau. Also ne, die hätten viel andere, ganz, ganz andere Probleme als irgendwie Zeitdilatation oder ähnliches.
Carter erzählt auf jeden Fall davon, dass es jetzt so ein neu entstandener Stern sei, wie es ausschaut. Und der würde jetzt P3W451 umkreisen, seinen Begleitstern und... Ja, die Umlaufbahn würde die jetzt näher zusammenziehen. Hammond ist etwas verwirrt und fragt, ja, wieso gehen die da nicht einfach weg? Wobei die das ja theoretisch machen, weil sie das Gate schon angewählt haben. Carter meint, ja, das würden die versuchen, aber ne, je mehr man eben an das schwarze Loch kommt und O'Neill ist hier voll auf der Höhe und sagt dann natürlich, die Zeit verlangsamt sich. Teal'c hat auch noch was zum Besten zu geben. Es scheint fast als würde das stillstehen. Carter führt das nochmal aus, ja, aus unserer Sicht, ja, aber man müsse eben bedenken, dass Zeit relativ sei. Was SG-10 betrifft, sind sie erst ein paar, also für die erst 10 Sekunden oder ähnliches vergangen und ja, sie versuchen immer noch sich zu retten. Ja, und was passiert mit denen, fragt Hammond und Carter. Naja, Sir, die Zeitdilatation ist eine Folge der starken Schwerkraft, die direkt proportional zu ihrer Nähe ist. Ja, also Hammond wird jetzt ein bisschen wütend oder verärgert, so was denn nun irgendwie so hier, Kater, und ja, sorry, sagt die, ihre Körper werden durch die zunehmende Gezeitenkräfte auseinandergezogen, also durch die G-Kräfte. Teal'c meint, es ist ihnen aber ja schon gelungen, das Gate zu aktivieren. Carter geht aber nochmal auf das ein, was sie eben schon sagte. Ja, aber aus deren Sicht ist es wohl erst, ja, oder nur, beziehungsweise für eine Sekunde offen gewesen. Hammond meint, ja, was könnte man jetzt tun? Und O'Neill, hier kommen, läuft nicht mehr, das ist gelaufen, sie sind verloren, Sir. Und Hammond, wissen wir das denn mit Sicherheit, Colonel? Und O'Neill jetzt, nein, Sir, aber ich weiß es nicht sicher, aber guck mal, schauen Sie sich doch hier das Gesicht von Major Boyd an, was sagt Ihnen das? Und das signalisiert dem Zuschauer Verzweiflung und Hammond sieht, also Hammonds Miene wird auch ernster, ja, okay, und dreht sich dann zu Simmons um und das Gate, ja, soll jetzt ausgeschaltet werden. Carter dann, ja, durch einen Zufall der Stargate-Technologie werden wir hier wohl Zeuge von etwas, das wir nach den Gesetzen der Physik gar nicht erleben könnten eigentlich. Und
ja, das ist so ein, das ist so mehr so ein Daniel-Move. Ne? So ein Wege, oh, Wissenschaft, 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 scheiß drauf.
Ja.
Was mit was Menschliches, ist ja scheißegal, aber Wissenschaft.
Egal, hier, wie viel das drauf gehen, genau. Irgendwie steht es bei mir besoffen. Das ist, fand ich interessant, bemerkenswert. Ich weiß gar nicht, die sagen doch bestimmt im Englischen nicht besoffen, also O'Neill. Naja.
Der pisst.
Okay, angepisst. Ja. Dann ist es nämlich komisch übersetzt, das hatte ich mir schon gedacht. Ja, O'Neill meint jedenfalls, ja, toll, jetzt sehen wir hier, sind wir Zeuge, wie unsere Leute in Zeitlupe sterben. Carter etwas leiser nun, ja, da haben sie recht, Sir, und Hammond, schalten sie es ab. Simmons möchte nun natürlich den Befehl auch geben und dann kommt aber eine Meldung, dass Abschaltsequenz unvollständig, es geht nicht. Und er versucht es nochmal und nee, es geht nicht und wendet sich dann auch an Hammond. Sagt ihm das, dass das Gate sich nicht ausschalten lässt, aber Hammond, ja, komm, dann halt nochmal. Simmons, ja, habe ich doch schon zweimal, aber es lässt sich nicht abschalten. Und O'Neill startet nochmal auf das Gate, dann zurück zum Monitorbild des schwarzen Loches und wir springen in den Cheyenne Mountain von außen.
Zu dieser ganzen Aktion habe ich noch eine Anmerkung. Wenn du so eine extreme Zeitdilatation hast und sich Sachen auf dem Planeten super langsam bewegen, wie ist dann das Melb aus dem Stargate gekommen?
Ganz langsam, ich weiß es nicht. Ja,
nee, ne, so eigentlich so gar nicht. Ne? Also von wegen, es kommt, der Anfang käme durch und dann müsste so es sich ja weiter, genau, dann müsste es sich weiter bewegen, was es aber aufgrund der langsamen Zeit nicht kann.
Ja.
Also von hinten käme schneller Materie nach, als vorne rausgespuckt worden sind. Ich glaube, das gäbe eher eine Kernschmelze und das ganze Ding würde in die Luft schmelzen. Also von wegen, da würden sich die Kerne so nah aneinander quetschen. Also das wird ja wirklich komplett zusammengedrückt. Und das ganze Melb dann auf den Millimeter, der gerade durchgekommen ist. Na, also das müsste theoretisch zur Kernschmelze führen. Dann wäre das Problem mit dem Stargate E-Cup erledigt, weil es wäre geschmolzen.
Melb entsorgen.
Also, ja. Es hätte was gedauert vielleicht, aber... Ja, wir sehen den Cheyenne Mountain von draußen und ja, Special Forces Operatives kommen aus so Humvees raus und ja, irgendjemand brüllt, go, go, move, move und ein Typ, den wir hier als Cromwell genannt bekommen, in schwarzen Uniformen, kommt da an und sagt dann, ja, hier ist Sergeant, how long have you been in out of contact with this facility? Der Typ wird gespielt von Marshall R. Teague. Er hat einmal Knight Rider gespielt, dreimal einen Colt für alle Fälle, einmal A-Team, einmal Columbo, zweimal MacGyver, einmal DS9, in Hippocratic Oath als Timo Zuma, einmal in Voyager Distant Origin als Haluk, sechsmal Talon in Babylon 5 und dreimal Sliders. Und er hat noch unheimlich viel mehr gemacht, aber immer so Klinkerl jetzt hier niemand nicht kennt.
Auch so ein Sci-Fi-Darsteller, ja.
Ja, einiges. Und gerade so 80er, 90er, ja. Ne? Hier Knight Rider und Colt für alle Fälle, A-Team, Columbo, das ist ja so die Highlights damals. Ne? MacGyver, später kamen ja dann eher die Sci-Fi-Sachen. Ja. Und ja, einer der Sergeants antwortet dann, ja, hier 4 Stunden oder sowas. Und vorher war das auch so ein bisschen, er sagt, funky. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen genannt
wird. Ich hatte mir nichts notiert, also, ja. Ach so, jetzt sehe ich es erst, der ist Sergeant. Wie kam ich denn vorhin auf Commander? Gefühlt gibt es hier gar keinen Commander, aber irgendwie, ja, naja.
Ja, und Cromwell dann, ja, hier, was ist denn das für eine militärische Ausdrucksweise? Was heißt denn bitte funky? Und ja, die haben alle sehr, sehr langsam geredet, also Rudolf Scharping-like. like when the batteries die on your Walkman, weißt du, sagt er. Das, liebe Kinder, ein Walkman ist der Vorgänger eines MP3-Players. Da hat man Kassetten, da sind die Vorgänger in der CD reingesteckt.
Bleistift nicht vergessen zum Spulen, sehr wichtig.
Genau, genau. Genau. Ja, Grüße an die Rückspultaste. Ja. Die Folge habe ich nämlich heute auch schon gehört. Die kam nämlich heute. Mit Indiana Jones, auch sehr geil. Ja, aber zurück zum Thema. Ja, ist Cromwell, ja. Erkundigt sich dann hier, wir haben so ein Loch, sieht so aus wie so ein Bohrschacht eigentlich. Ne? Also das sieht jetzt nicht aus, als wäre das irgendwie ein Entlüftungsding. Ne? Da hätte es ja normalerweise so ein Kasten oben drauf, ne? So eine typische Klimaanlagengeschichte oder sowas. Es hat wirklich ein Loch im Boden, wo ein Metalldeckel drauf ist. Ich denke, was soll das denn jetzt hier sein? Er fragt auf jeden Fall, ob er damit zum Sublevel 28 käme. Und, naja, das wird bestätigt von dem Sergeant. Man käme da aber nicht so unbedingt so weit. Ja, aber sie hätten Equipment mitgebracht. Und dann werden hier Hooks und Seile ausgepackt und dann lassen sich die Leute schon dann in diesen Schaft.
Ich habe gerade verstanden, es wird Seiler ausgepackt.
Seiler, ja, der kommt später noch, aber ja. Nein. So groß ist der auch nicht, dass der 28 Stockwerke... Ja. Nee, das gibt's höchstens bei, was? Nee, warte, war gar nicht die Fantastic Four. Wie heißen diese Typen denn? Diese Elastics?
Weiß ich
diese nicht. Familie.
Ach so, die sich so dehnen, oder was meinst
diese du? Diese Trickserie, die Incredibles waren es ja, doch. Derweil sieht man Hammond in seinem Büro und er hebt das Telefon ab und plappert munter drauf los. This is Major General George Hammond. I have an urgent matter to discuss with the President. Was meldet sich auf der anderen Seite, wo ich mir dann auch geil denke, weißt du, du nimmst den Hörer ab und quatscht schon mal rein, dann muss auf der anderen Seite erstmal jemand
ab. Erstmal los, es ist dringend, völlig egal. Erstmal reden.
Auf jeden Fall guckt er dann das Telefon so ein bisschen skeptisch an, weil wohl keiner am anderen Ende ist und legt dann wieder auf und verlässt das Büro und wir wechseln ins Command Center.
Carter gibt über ein Telefonheadset nun Anweisungen an Seiler, der ist im Gate Room und das Stargate ist natürlich noch aktiv, konnte ja nicht geschlossen werden. Es soll wohl jetzt versucht werden, hier versuchen Sie doch mal hier die supraleitende Schnittstelle zu trennen und ja, das habe ich doch schon versucht und klemmt wohl. T'Challa soll da nun dem helfen und er sagt auch, ja, ich werde assistieren, wie so bei einer OP klingt es. Geht dann dahin, will dahin gehen, trifft aber auf dem Treppenabsatz den Hammond. Carter sagt so, okay, hier, ich war doch gerade auf dem Weg, Bericht zu erstatten, Sir, die Kondensatoren sollten nun völlig entladen sein. Aber ja, das Gate hat wohl immer noch hier Strom oder bezieht den woher? Hammond, gibt es da nicht ein theoretisches Zeitlimit, wie lange ein Wurmloch aufrechterhalten werden kann? Ja, sagt Carter, aber das haben wir gerade passiert, also komisch. Und ja, wie ist das möglich, fragt Hammond. Und sie gehen nun die Treppe wieder runter und Carter meint, ja, das ist wohl hier so, dass auf diesem Planeten im Vergleich zur Erde die Zeit langsamer vergeht und da würde man nun ein Paradoxon erleben, für das Stargate auch nie konzipiert wurde. Hammond derweil und Carter nähern sich dem Fenster und schauen auf das Gate hinunter und T'Challa steht nun fast vor dem Ereignishorizont und da ist es so, dass sie sich so eine Art Wirbel nun komisch kräuselt. Also das sieht nicht wie ein normal betriebenes Gate aus. Was passiert da, fragt Hammond und Carter. Ich habe keine Ahnung, Sir. Und Neil sagt nochmal, ja, das ging wohl los, als sie kurz hier mit dem Präsidenten telefoniert haben. Hammond meint aber, ja, ich bin gar nicht bei dem durchgekommen. Simmons dreht sich um und schaut jetzt über seine Schulter zu Hammond. Ja, verzeihen Sie, Sir, es scheint, dass wir hier die Kommunikation unterhalb von Sublevel 24 verloren haben. Also da ist ja nichts.
Der sagt die Kommunikation in Sublevel 24?
Ich hatte es mir nur so übersetzt, weil ich kein deutsches Transkript habe. Ich habe mir da jetzt auch nichts notiert. Es kann auch sein, dass es falsch übersetzt ist.
Du hast es, ja, nee, weil im Englischen steht da nämlich auch im Englischen, ist es falsch.
Ja.
Der sagt nämlich, it seems we've lost communication below Sublevel 24, 24. Okay. Also, aber das ist ja Unsinn.
Ja.
Sie haben die Kommunikation nach oben verloren, also over.
Die sind so verwirrt schon.
Below. Das ist...
Hammond fragt nun nach, also ihm reicht es jetzt auch hier diese ganze Verwirrung. Wo ist das nächstgelegene hier sichere Telefon darüber? Norred, Hauptebene, sagt Simmons. Und da kann... Ich werde nicht lange weg sein, sagt Hammond. Und in der Zwischenzeit hier, ne, O'Neill, verstanden, Sir. Also, dass der wohl jetzt übernimmt da das Kommando erstmal... So würde ich das interpretieren, sagt halt nichts weiter der Hammond. O'Neill steht auf und schaut dann nochmal auf das Gate. Vielleicht hat er eine Idee. Dann sieht er Carter an. Carter, was würde denn hier passieren, wenn wir einfach den Stecker ziehen? Und ja, sie schaut ihn dann an und die blicken dann nochmal auf das Gate.
Ja, manchmal hat er ja wirklich, ne, wie vorhin, so Stroke of Genius, ja, nennt man das im Englischen, ne?
Gedankenblitze, ja.
Ja. Fehlt nur, dass er sich so ein Wiki-Mann hier so über den Nasenrücken, eine, genau, Seite, andere Seite, unter der Nase, dann
Basinga. Ein paar
Sterne.
Ja, Basinga. Geht auch. Ja, wir wechseln in den Hauptenergietresor.
Ja, Main Power Vault, das ist einfach nur Gehäuse, geschirmtes, abgeschirmter Bereich, also hat nichts mit einem Tresor zu tun.
Da ist es so, dass Seiler und O'Neill sich dem also es ist noch ein bisschen umzäunt, der Bereich, und da nähern sie sich dem, ist in so einem Gang und O'Neill entriegelt die Tür und sie kommen da rein. Ja, in Ordnung hier, Carter, wir haben den Hauptenergie, das erreicht, und über Funk. Carter meint, man solle zuerst die Kondensatoren isolieren, dann wieder ein, das sind jetzt so kleine Szenensprünge, zum Stargate-Kommando, zur Leitstelle. Simmons und Carter sind in der Nähe der Stromquelle im Gate Room und Simmons meint, ja, hier Schalttafel 6, und Carter, ja, hier ziehen Sie den Unterbrecher 90 bis 94 auf Schalttafel 6 raus. Ja, dann O'Neill und Seiler starren auf diese Schalttafeln und diesen Leistungsschaltern und okay, sie sagt, O'Neill, bleibt dran, ne? Und beide haben so, ja, wie nennt man das, einfach so Handschuhe an, so Arbeitshandschuhe oder sowas in der Richtung sind es.
Ja, also, sind ja, so Isolatoren, genau. Die brauchst du auch. So eine Panzersicherung solltest du nicht ohne Rappe, ja, ausziehen.
Und ja, die beginnen das jetzt auszumachen. Dann Carter geht zum Mikrofon und schaltet es ein im Stargate Center. Und im Gate Room dann über die Lautsprecheranlage sagt sie, bleibt auf Abstand, Leute, hier. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bewirkt. Tirk dann auch an die Techniker, ja, wir sollten das hier doch mal, den Gate Room, also das Gebiet hier, räumen. Wir springen wieder zu O'Neill und Seiler. Die legen da, ja, weiter die Schalter munter um. Ja, man sieht jetzt auch ein paar Funken. Also ist wohl alles nicht so eine Standardprozedur natürlich. Und O'Neill meint, naja, gut, wir haben hier noch wohl einen Kurzschluss. Dann wieder zu Carter hinüber und sie sagt, ja, Hauptunterbrecher zu Simmons. Und der meint aber, ja, es wird dann überlastet. Und Carter, ja, aber man müsse das jetzt so machen. Colonel, ziehen Sie den Hauptunterbrecher. Und Seiler und O'Neill, ja, gehen ein paar Schritte weiter zu diesem Hauptschalter und fangen dann an, auch diesen umzulegen. O'Neill zählt runter, 3, 2, 1, meins. O'Neill und Seiler.
Ob ihr, ja, wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das
Licht. Wenn das Gate ausgeht, ja.
Merkt ihr, wenn, ja, das Gate ausgeht, auch gut.
Beide ziehen gleichzeitig diesen Hauptschalter. Die Lichter gehen auch aus. Also das bewirkt wohl etwas. Und dann gibt es eine krasse Energierückkopplung hier, Strom. Und der fährt natürlich unglücklicherweise in Sergeant Seiler. Und der macht auch hier, au, fliegt auch ein Stück zurück. Wieder im Torraum. Tierk schaut sich so Stromstöße an, die beim Tor eben auch so entladen oder elektrische Entladungen sind da. Funken fliegen auch etwas. Und der ist auf der Rampe. Und dann sehen wir nochmal diesen Funkenregen um O'Neill herum. Also es hat ja nur Seiler erwischt, ihn jetzt noch nicht oder gar nicht. Und Carter rennt los, um sich an den Monitor zu setzen und sagt dann auch, ja, Colonel, geht's Ihnen denn gut? Und Simmons meint dann, ja, medizinischer Notfall im Gate Room. Und O'Neill geht eben in diesem Hauptenergieraum da zu Seiler hinüber, der jetzt schon zu sich kommt. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Ja. Und Carter meint auch über Funk, ja, O'Neill, hier geht's Ihnen gut. Und im Gate Room wartet Carter und beobachtet eben, wie sich das Wurmloch kurz auflöst, also wirklich nur kurz. Und O'Neill sagt es auch, Seiler ist verletzt und fragt nach, hat das jetzt funktioniert? Aber das ist leider nicht der Fall. Negativ, sagt Carter. Auch der Stromausfall, durch den lässt sich das Gate nicht abschalten, das ist jetzt doch, hat leider nichts gebracht. Und O'Neill fragt, naja, wie ist das denn möglich? Und Carter meint, das muss seine Energie wohl aus dem schwarzen Loch selbst beziehen. Dreht sich dann zu Simmons um und rennt dann die Treppe hinunter. Sie meint dann noch, ja, hier, medizinisches Team zum Hauptenergieraum. Wir müssen diese Brände löschen. Und Simmons läuft nun zum Telefon und, ja, ruft für den Hauptenergieraum da die Sunnies. Dann noch in einem Korridor sehen wir bewaffnete Soldaten hineinstürmen und eine Frauenstimme über Lautsprecher, ja, hier interne Notfallstromversorgung, also das, der Bereich wird jetzt eben nur noch über interne Notstromversorgung betrieben, genau. Und wir springen zurück in den Gate Room.
Das tun wir. Was ich noch sagen wollte, an der Stelle, wo Carter dann sagt, hier von wegen Mad Team to Main Power Vault, ne? Interessant, we got to get these fires out. Seit wann gehen die Mediziner hin und löschen irgendwelche Feuer?
Ja, die haben so eine Umschulung, dass die alles machen. Feuer löschen.
Ja, vielleicht weißt du, so ein Tropf und dann wird dann einfach nur vorne anstatt einer Nadel wird dann so eine Düse drauf gemacht. Muss nur fest genug drücken.
Genau, es ist einfach multimäßig eins ist bei.
Genau. Internal Emergency Power, hattest du gesagt. Und dann sind wir wieder im Gate-Raum. T'Alk windet sich da auf dem Boden rum. Ne? Carter hilft ihn so ein bisschen hoch und sagt auch, ja, hier, Hilfe ist auf dem Weg. Und ja, hier, Piece of Cake. Nur eine Fleischwunde. Ne? Ich spuck dir ins Auge und blende dich, T'Alk, wieder. Und ja, ne? Beide richten dann das Augenmerk auf das Stargate und das hat so Ripples drauf, ne? Also sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus und dann befiehlt Carter auf jeden Fall, Lieutenant, close the Iris und der Simmons dann, ja, hier ist so ein outgoing Wormhole, da kann noch nichts durchkommen und ja, hier, da ist aber die Gravitation, schließen Sie das, das ist ein Befehl und Simmons bestätigt, schließt die Iris und ja, die Frage ist, was bringt es, ne? Also als ob das da geht, als ob diese Iris Gravitation und die hält Materie ab, ist es.
Ja, ich hatte es auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, es ist einfach dieser Reflex. Komm, wenn nichts hilft, Iris schließen.
Und ich weiß nicht. Carter guckt sich ja den Effekt auf dem Stargate an und denkt sich dann so wegen, da macht es jetzt Sinn, die Iris zu schließen. Aber ich sehe diesen Sinn nicht.
Eine Angewohnheit, die in dem Fall aber sinnlos ist, ja.
Ja, wir sind vor einem Aufzug auf dem NORAD Main Level. Hammond ist da oben angekommen und er wird von Scheinwerfern angestrahlt. Ja, ein junger Major, ein Major Davis, erkennt ihn und sagt dann auch dann, ja, hier, oh, hold your fire, it's a general. Und Davis wird gespielt von Colin Cunningham. Einmal Outer Limits, dreimal Akte X, einmal Dark Angel, einmal Smallville, zweimal Andromeda, 143 weitere Male SG-1, zweimal 4400 als Ryan Powell. Er tritt sogar einmal in derselben Rolle als in Stargate Atlantis auf. Auch noch einiges andere mehr gemacht.
Also den sehen wir
öfters. Ja, ab jetzt. Das ist das erste Mal, dass er auftritt. Ja, Hammond, was soll denn der Mist? Und Davis stellt sich dann halt vor. Office Joints Chiefs wäre er wohl. Soll er mitkommen? Und Davis erläutert dann auch, was denn hier los sei. Ne? Man dachte, das Ding hier wird angegriffen, die SGE-Installation. Alien Incursion, Special Forces Team wurde nach unten geschickt. Wenn alles in Ordnung mit dem General wäre, dann würde er ihn bitte zu einem Flugzeug bringen. Man hätte viel, viel zu besprechen mit dem Präsidenten. Und Hammond sagt dann, ja, Emergency Situation. Und ja, er würde halt auch gerne mit dem Präsidenten sprechen. Ja, das würde wohl persönlich stattfinden. Aircraft ständig schon auf dem Tarmac bereit und würde direkt los starten. Und Hammond sagt dann, lead the way. Und wir hüpfen zurück in einen SGC-Korridor.
Was mich jetzt wundert, was mir jetzt erst aufgefallen ist, also Hammond fragt danach, ja, hier, zeigen Sie mir den Weg oder so, aber wieso kennt der denn die Basis nicht, wo da nur ein Flugplatz ist? Also der muss doch das Gelände kennen, das ist ein bisschen merkwürdig. Ne?
Ja, aber er weiß nicht, dass da, wo das Flugzeug vielleicht, also keine Ahnung, wie groß das Gelände ist. Ne? Also vielleicht haben die Flugsteig A bis F.
Genau, wir sind in einem Korridor. Da sehen wir unsere Ärztin, Doc Fraser, da rumrennen. Ist wohl unterwegs eben zu diesem Hauptenergieraum, wo Syla ja verletzt ist. Und ja, sie hält dann inne als Funken und Schneidbrenner. Also, die sieht Funken erstmal so rum. Diese, da fräst sich etwas durch eine Metalltür und ja.
Das ist auch, selten dämlich. Weißt du, siehst, dass da irgendwie geschweißt wird an dieser Metalltür, die vermutlich einen Patienten erwischt. Und man bleibt einfach davor stehen und wartet mal, was passiert. Genau.
Erstmal. Ja. Sie ist neugierig. Thomas, aber du musst immer dran denken, was wäre passiert, wenn unser anderer Arzt da wäre? Das ist dann ja nochmal eine Ecke
schlimm. Ja, der wäre vermutlich auch davor stehen geblieben, aber...
Der hätte sich da zersägen lassen einfach. Der wäre richtig nah
ran. Nein, das Ding wäre auf ihn gefallen.
So, genau. wir sehen nun eben, das Metall wird durchbrochen und dieses Special Forces Team stürmt da hinein. Fraser wird entdeckt hier und der Cromwell da, keine Bewegung an die Wand. Sie dreht sich dann um und stützt ihre Hände auf die Wand und ja, weg da und ja, sie hält nervös so ihre Hundemarke dem entgegen. Cromwell sagt, aha, hier, Doc Fraser und dann, sie dreht sich dann wütend zu ihm, so, der hat dann auch eine Waffe auf sie gerichtet. Ja, hier, wer zum Teufel sind sie überhaupt, sagt sie. Leg das doch mal weg, die Pistole und der Cromwell denkt da aber noch gar nicht dran. Colonel, also jetzt doch Colonel, wir haben doch jetzt einen Colonel, nicht einen Commander. Und der sagt, ja, Colonel Frank Cromwell, Air Force Special Operations. Ja, vor 5 Stunden ist hier wohl der Kontakt zu der Einrichtung hier abgebrochen und ich bin hier, um herauszufinden, warum das so ist. Fraser sagt, ja, hier, ich bin hier, um einen medizinischen Notfall da zu helfen. Und Cromwell meint aber, nee, hier, meine Vorgesetzten haben Grund zur Annahme, dass das Stargate Center von außerirdischen Feinden überrannt worden ist. Fraser so, naja, ich kann nur sagen, dass sie da wohl falsch informiert sind. Und Cromwell dann weiter, nach dem, was ich über den Ort gelesen habe, Dr. Fraser, wer weiß denn, wer sie wirklich sind? Verschwinden sie. Auch geil. Ja, und dann, ja.
Nee, das muss aber, I'm here to fight out why.
Ja, ja, vielleicht ist auch falsch.
Move out.
Auf jeden Fall, ja, okay, geh, ja.
Er sagt das vor allen Dingen nicht zu ihr, sondern zu den Leuten.
Genau, die folgen Dr. Fraser dann durch den dunklen Flur und wir kommen an auf einer Bergstraße bei Nacht.
Ja, Davis fährt da durch die Gegend in einem Humvee. Ja, er erklärt dann, vor allen Dingen, scheinbar gibt es keinen Flughafen da direkt am Stargate-Gelände, was ich dann auch schon ein bisschen merkwürdig finde, bei NORAD, weißt du, da werden auch alle Leute
hingebracht. Ja, ich würde das sagen, ne? Ja.
Vor allem war noch vorhin helllichter Tag. Auf jeden, ja, man fährt jetzt durch die Gegend und Davis plappert so ein bisschen. Ja, hier, Sir, können Sie denn unsere Hypothese bestätigen? Ja, welche da wäre? Time-Dilatation und... Ja, Davis dann nochmal so von wegen, ja, hier, das kann ja nur aufgrund von extremer Gravitation kommen oder... Ja, und Hammond bejaht das dann auch direkt, ne? So von, ja, hier liegt daran, dass wir ein Stargate auf einem Planeten hatten mit einem Wurmloch, was halt wirklich viel, viel Gravitation hat. Stencil auf der anderen Seite. Ja, man hätte wohl deswegen dann auch nicht das Stargate disengagen können. Also das hat man sich auf der Seite von Major Davis und seinem Team schon gedacht. Dann sagt dann, ja, das war unsere Hypothese. Wir hatten ja auch viel länger Zeit darüber nachzudenken, als er das jetzt gekonnt hätte, ne, weil draußen vergeht die Zeit ja schneller als unten. Ja, irgendwie kamen sie jetzt auch da drauf, Hammond erwähnt nämlich von wegen, ja, sie hätten vor circa 10 Minuten dieses Wurmloch etabliert. Das ist falsch. Ne? Also Davis sagt ja auch, dass oben viel mehr Zeit vergangen ist, aber ja. Es ist insoweit falsch, weil Carter vorhin noch gesagt hatte, dass man die Top-Marke von 38 Minuten für das Stargate offen sein genau, überschritten hätte. Also wir haben das Stargate vor deutlich vor längerer Zeit dann irgendwie.
Und selbst wenn das so geklappt hätte, wäre die Zeit ja noch trotzdem mehr, weil die sind ja aus dem Stargate raus, dann in den Jeep und das dauert länger. Also klar, selbst wenn das so bestimmt hätte.
So, disengage the Stargate, genau. Ja, die können darüber konferenzieren mit dem Präsidenten, der war an Bord des Flugzeugs und der Hammond bedankt sich beim Major und Davis sagt dann auch, good luck, Sir. Ja, er geht an Bord, das Flugzeug hebt ab und rast nach Washington und wir wechseln zurück in die Infirmary, wobei da waren wir noch nicht, wir wechseln in die Infirmary und da müsstest du gerade mal übernehmen, aus irgendwelchen Gründen streikt meine Maus.
Die Türen der Krankenstation öffnen sich und ja, die Sanitäter rollen die Trage mit Seiler darauf herein und Neil folgt denen und Carter schaut sich die Sache auch an, während Tirk da auch schon von einem Sanitäter behandelt wird, also da ist relativ viel los, sind wir so gar nicht gewöhnt. Es hat ihn wohl ziemlich hart erwischt, meint O'Neill. Und wie geht's dir denn hier, wie geht's dir, T'Alk, so rum? Und der meint, ja, ich habe hier eine einfache elektronische Verbrennung. Und O'Neill so, ja, mehr nicht. Und Carter meint, ja, der ist jetzt wohl für ein paar Tage außer Gefecht. Ja, dann hört man so im ganzen Stargate-Komplex irgendwie einen Rumpeln oder so. Und O'Neill sieht Carter an. Carter? Und die Gravitationswellen, Colonel. Ich bin davon ausgegangen, dass das Wurmloch selbst uns vor dem Gravitationsfeld des schwarzen Loches schützen würde. Aber ja, wie es scheint, ist es so, dass sich unsere Raumzeit genau wie auf P3W451 zu verformen beginnt. Also die Sache breitet sich wohl dann doch aus. Würden Sie damit aufhören? Fordert O'Neill eher ein und naja, Carter übersetzt es nochmal. Ja, wir sind in Schwierigkeiten, Sir. Und O'Neill so, ach nein, lassen Sie sich was einfallen. O'Neill verlässt die Krankenstation und Carter, ja, Sir, naja. und dann springen wir in einen Korridor.
Genau, und jetzt, meine Maus geht zwar immer noch nicht, aber ich kann wenigstens mit der Tastatur jetzt das Word-Dokument runterscrollen. Ja, O'Neill ist herausgegangen und trifft im Flur auf diese Gruppe von Special Forces-Leuten und Fraser ruft den Colonel dann noch an und dann Cromwell sagt dann nur noch Clear und ja, also die beiden kennen sich wohl und O'Neill spricht ihn auch an, Cromwell und ja, hier... Ja, O'Neill schickt auf jeden Fall dann Fraser dann weg und ja, so ein bisschen Geplänkel zwischen den beiden, das war eine ganze Zeit lang. It's been a while und Cromwell dann, ja, 5 Stunden, war alle da oben sehr besorgt und wo ist denn der General? Und wie, 5 Stunden? Ja, dann erklärt Cromwell, ja, wir haben den Kontakt hier zur Facility verloren, 5 Stunden wäre da jetzt irgendwie die Zeit gewesen, das Pentagon hat vermutet, dass hier irgendwie eine Alien-Invasion stattgefunden hatte. Und O'Neill dann so, und die haben dich geschickt, dich, gerade dich. Also die sind wohl nicht so unbedingt im Guten ausgegangen. Und ja, sie laufen dann weiter durch die Gänge und kommen dann auch im Invocation, also im Stargate-Room an. Und ja, also das ist das Stargate und ja, wo ist denn das Problem? Und, ja, wir haben Planeten angewählt und O'Neill erklärt halt die ganze Vorgeschichte und ja, ist ja ganz böse und gefährlich. Und ja, das schwarze Loch versucht wohl alles reinzusaugen, inklusive dann die andere Seite. Und Carter kommt dann auch noch dazu. Ja, hier, ich habe mir die Freiheit genommen, die Iris zu schließen. Und ja, okay, man stellt dann auch Carter dann vor. Carter salutiert, wobei das auch blödsinnig ist. Das macht man drinnen wohl nicht, habe ich in der IMDb gelesen.
Ja.
Nur bei dem vorgesetzten Offizier. Ist er ja nicht.
Genau, das hatten wir auch schon öfter mal, dass das so ein Fehler ist. Das gewöhnt ihr sich auch nicht ab.
Ja, Cromwell plappert nochmal ein bisschen das nach, was er schon mal erzählt hatte, von wegen, ja, hier, wir haben gedacht, hier gibt es einen Alien-Angriff und sowas und 5 Stunden und ja, Carter macht dann einen Uhrenvergleich und sie hat wohl 3:30 und Cromwell hat 19 Uhr und ja, scheiße. Carter will unbedingt dann los und sagt, ich muss hier aus diesem Level raus und ja, vermutlich, weil sie draußen einfach viel mehr Zeit hatten, ansonsten. Ja, Simmons hat irgendwie rausgefunden, dass das Feld sich jetzt nun auslädt. 7G hätte man jetzt mittlerweile schon an der Iris gemessen. Draußen laufen so ein paar Leutchen oben zum Messsensor. Ja, nur so ein bisschen Techno-Bubble und ja, und hier liegt dann im Cromwell, sagt er auch so, ne, hier, tu nicht so, als würdest du das verstehen.
Das fand ich auch gut, ja.
Es ist wirklich gut, ja. Das, ja. Ja, ne, also Carter, ne, Cromwell nimmt das irgendwie so ein bisschen gelassener. Zeit ist Zeit und ja, ist irgendwie.
Na.
Ja. Carter erklärt das nochmal. Relativitätstheorie, also sie führt so ein bisschen an. Und, ja, genau, hier hatte ich mir das aufgeschrieben, von wegen, was sie sagte hier, now with the intense gravity field of something like a black hole, time actually slows down. Das ist das, wo ich vorhin schon erwähnt hatte. Die Gravitation ist immer gleich, weil die Masse. Von dem schwarzen Loch entspricht ja der des Sterns vorher. Oder weniger, weil er explodiert ist und dann nur noch der massive Kern übrig bleibt. Also
kleines, ja.
Und Crown, ja, aber wir sind doch nicht in einem schwarzen Loch. Und ja, noch nicht. Also, wie gesagt, so ein bisschen Geplänkel. Und dann kommt Hammond auch reinmarschiert und sagt dann auch, ja, aus Washington und alle so, Washington oder sowas.
Was ist denn dieses Washington?
Am besten, so geil, Hammond, ja, hin und wieder zurück. Ja, ach nein, du stehst vor uns.
Ja, hätten die da auch ein Gate in Washington, wäre die Sache noch schneller
gewesen. Ja, aber trotzdem ist er ja hin und wieder zurück. Ja, aber ist, weißt du, das ist ja...
Bin da, aber noch.
Ja, er sagt, er erzählt auf jeden Fall, er wäre 18 Stunden weg gewesen und die so, hey, ich habe wirklich angenommen, sie wären am Telefon und ja, Carter erkennt dann, dass sich die Zeitdilatation ausdehnt und ja, Hammond erzählt ein bisschen von wegen, ne, mit welchem Plan sie ausgekommen sind, Autodestruct-Sequence, das da jetzt zu zerstören und das geht nicht und wenn man sich irren würde, sagte Hammond aber auch, wird man die Erde verloren, also von wegen so oder so wäre die Erde verloren, also man muss irgendwas probieren und Hammond sagt das auch in aller Härte, nur von wegen, die Entscheidung ist gefallen, Captain, hier, wir sprengen das Ding und Hammond macht dann jetzt auch, gibt den Evakuierungsbefehl, bräuchte noch 2 Leute, die das ganze Ding dann jetzt in die Luft sprengen und Cromwell, also O'Neill meldet sich, Cromwell melden sich, ja, alle anderen gehen dann, Hammond spricht nochmal ins Mikrofon und kündigt das nochmal an, dass hier evakuiert wird und all personnel report to main level immediately. That's all. Ja, interessanterweise, ne, also O'Neill und Cromwell sollen jetzt das Stargate sprengen, wo ich mir dann denke, braucht es da nicht vermutlich 2 SG-Codes?
Ach, die nehmen von irgendwie.
Ja, könnt auch der PIN-Code vom, keine Ahnung, von dem Menschen aus der Bank sein.
Thomas, es war doch hier NID 123.
Ja, genau. 3, 2, genau. Ja, ja. Mhm.
Nee, aber du hast recht, wir hatten das, jetzt erinnere ich mich, wir hatten in einer Folge etwas Ähnliches und da war es wirklich so, man braucht irgendwie zwei Leute da und zwei Codes. Nee, du hast recht, das stimmt. Laut Stargate-Logik wäre das hier ein bisschen ungenau, ja. Und was ich noch cool fand an der Szene, am Schluss meint O'Neill ja noch so in den Raum oder eher zu Hammond, so, als er erfährt, dass Cromwell sich auch in Anführungszeichen freiwillig meldet, ja, so, gibt's da keine anderen? Das ist auch gut. Ja. Wir springen zurück in die Infirmary und Seiler liegt da natürlich noch in seinem Bettchen und Thiel kommt herüber, will ihn da aufhelfen. Ja, eine Trage wird da neben das Bett gezogen und Fraser meint, na gut, hier bringen wir den weg auf mein Kommando, also umbetten sozusagen. Thiel zieht an dem Laken und hilft eben dem Arzt und der Krankenschwester, eigentlich der Ärztin oder war da noch ein Arzt, Seiler da nun auf diese Trage zu legen. Ja, ruhig, ruhig, sagt Fraser. Passt auf seine Brust auf, ne, bringt ihn raus, los. Und dann rollen sie los aus dem Zimmer. Wir springen zurück in den Kontrollraum. Ja, da sind alle handelnden Protagonisten, Hammond, Carter, O'Neill und Cromwell. Sie stehen auf und ja, auf dem Monitor steht dann natürlich Evac, Evacuation. Hammond meint, ja, warten Sie 5 Minuten, ne, dann starten Sie den Countdown. Ist auch geil. Ja, hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, ja, dass es immer so erstmal gewartet wird. Und dann, komm, dann sag doch halt, mach halt 10 Minuten Count. Oder, naja, Hammond meint, viel Glück so rum. Und Cromwell, ich danke Ihnen, Sir. Carter, sehen Sie zu, dass Sie genug Zeit haben, um da rauszukommen. Und O'Neill, ja, richtig, Zeit. Hm? Carter und Hammond gehen nun und Cromwell und O'Neill schauen sich an. Ja, und dann sehen wir den Cheyenne Mountain am Tag.
Wir sehen den General... sie gehen ja alle, ne? Die Leutchen kommen raus und der Sergeant sagt dann nochmal, General, wir haben uns schon Sorgen gemacht und ja, wie lange war ich da weg? Und ja, 22 Stunden und ja, General Cohen wäre wohl mittlerweile auch angekommen und im Commander-Post und Hammond hört dann darüber und sagt dann, ja, irgendwie, ja, er hat gedacht, 20 Minuten wäre weg gewesen. Und Carter erklärt dann noch so ein bisschen, ja, hier, Zeit langsamer geworden. Und dann sagt sie etwas völlig Blödsinniges, ne? 600% below normal. Hm. Also 100% weniger wäre schon Stillstand. Was sind dann 600% weniger? Stillstand. Also die bewegen so, sich jetzt rückwärts. kein
Das ist die Geschwindigkeit, in der ein Berliner Flughafen gebaut
ja,
wird.
Ja, genau. Und sie erklärt dann auch, ja, die 5 Minuten, die man jetzt O'Neill gegeben hätte, wären vermutlich 6 Stunden oder noch mehr. Ja. Und Hammond dann auch so, Captain, Relativity gives me a headache. Wir wechseln zurück ins Kommandozentrum. Ja, Cromwell sieht auf dem Bildschirm halt Henry Boyd und schaut dann irgendwie an, wer ist denn das? Und ja, Henry Boyd, guter Offizier, smart. Erinnert mich ein bisschen an Carter und war seine erste Mission. Und Cromwell, der sieht aber wirklich ängstlich aus. Und ja, der ganze Planet wird vor dem schwarzen Loch gestucken, der weiß das. Ja, das sind alles immer so kleine Szenen, die dann zwischengestreut sind. Wir sind wieder im Kommandozelt draußen und Carter ist irgendwelche Berechnungen am Machen und kriegt einen Kaffee, kriegt einen Donut, den sie aber doch dann wieder nicht essen will. Mhm. Tia kommt dazu und...
Da muss ich kurz einhaken, Thomas, denn das macht man so eigentlich nicht. Auch für Carter ist es nicht so toll. Ne? Sie nimmt, greift da, zack, den Donut und dann legt sie ihn wieder hin. Und wer soll das jetzt antatschen?
Ja, das sind Soldaten, die sind da nicht so.
Okay, ich sag's nur.
Genau, und ob sich Tiak der mit Quantengravitation auskennen würde und er sagt, nee, nicht wirklich. Tiak, was heißt denn diese Rechnung überhaupt? Und ja, keine Ahnung, vermutlich ein ganzes Leben an Arbeit. Also viel Zeit haben wir nicht. Ja, wie könnte Tiak denn helfen? Und Carter macht wieder so ein bisschen Technobubble-Blödsinn und Tiak stimmt dann mehr oder weniger zu. Ist mehr so ein O'Neill-Nick, ne? Also keine Ahnung, von was sie redet. Aber und Tiak dann auch so, ja, yes, it is so. Ja, der sagt auch irgendwie, we have a plan that makes assumptions about gravity and space-time. Was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Boah, man will nur das Saate zerstören, was wirken muss? Ich habe keine Ahnung. Proceeding with a plan that makes assumptions about gravity. Ach so, genau. Wie man das Gate, da fehlt ein G und ein Leerzeichen.
Ach so.
Na, also von wegen, was erzählt sie denn hier über Spacetime? Man will nicht irgendwie Spacetime manipulieren, man will nur, dass man das Gate irgendwie zerstört und dann auch sicher ist, dass man das Gate zerstört hat, damit halt die Verbindung weg ist. Ja, Carter weiß nicht so wirklich, was sie da tut und seufzt. Tiak und sie starten noch ein bisschen weiter auf die Kalkulationen und dann wechseln wieder ins Kommandozentrum.
Fand ich auch irgendwie sehr bezeichnend, so US-Militär-mäßig immer. etwas, ja, komm, lieber erstmal in die Luft sprengen, ja, und dann, mal gucken, vielleicht klappt es ja. Genau, in der Kommandozentrale blendet eben diese Szene, O'Neill und Cromwell ein, die sich jetzt darauf vorbereiten, diese Selbstzerstörung einzuleiten. Und die meint, ja, komm, hier, legen wir los. Ja, Autorisierungscode hier, der wird jetzt benötigt, ne, geben sie ihn ein und, ja, die beginnen beide mit der Eingabe am jeweiligen Computer. Und Cromwell wendet sich dabei nun an O'Neill, ja, vielleicht wissen sie jetzt, wie es sich das anfühlt, und O'Neill sieht ihn jetzt gar nicht an, ja, sind sie fertig? Und Cromwell meint, ja, verstanden. O'Neill darauf weiter. Ja, wenn die Zeit gekommen ist, drückst du hier die Eingabetaste auf mein Zeichen und rennst dann wie der Teufel. Cromwell, ich hab's. O'Neill schüttelt, irritiert den Kopf und schaut auf seine Uhr. Noch 2 Minuten. Dann dreht sich Cromwell zu O'Neill, der ihm aber immer noch den Rücken zuwendet. Und wir springen wieder in diesem eingerichteten Kommandoposten.
An dieser Szene, ja.
Oberhalb des
Gates. Ja, an dieser Szene hat mich ein bisschen gewundert. Ja. Sie sollten ja 5 Minuten irgendwie warten. Was quatschen die denn jetzt von 2 Minuten?
Ja, ja. Ist schon wieder irgendwas.
Und ich hatte auch.
Es ist mit der Zeit in dieser Folge schwierig, ja.
Und vor allen Dingen, was sollten jetzt die 5 Minuten heißen? Sollten sie den Alarm auf 5 Minuten stellen und dann rauskommen? Sollten sie 5 Minuten warten,
ja,
dann die Selbstzerstörung einstellen und dann rauskommen?
Das ist so eine relativ, gerade in so einer Thematik Selbstzerstörung, ist es eine relativ ungenaue Ansage. Ja, hier 5 Minuten.
Nein, nein, wir wissen als Hörer nur 5 Minuten. Sie wissen ja, was zu tun ist. Also das scheint mir jetzt so, sie sollen 5 Minuten warten und dann die Selbstzerstörung ranmachen. Aber hallo, warum haben die nicht einfach die Selbstzerstörung angemacht und haben 5 Minuten auf den Countdown draufgegeben?
Ja, mit diesem Countdown ist es immer. Aber es ist auch so. In anderen Serien gibt es nur Probleme mit diesen Countdowns.
Ja.
Außer du stehst direkt daneben und machst 10 Sekunden und gut ist. Aber ja. Wir sind dann oberhalb des Stargates, da dieser Zeltkommandoposten, der eingerichtet wurde sozusagen. Da ist ein Computerbild, der den Gate Room zeigt und die Ausdehnung dieses Dilatationsfeldes. Oh. Carter sitzt am Monitor. Hammond setzt sich daneben. Sie zeigt auf den Screen, das Gravitationsfeld reicht jetzt bis zu diesen Explosionstüren des Gate Rooms, hat sich also ausgebreitet. Das sei natürlich nicht gut. Hammond meint dann, ja, ich nehme an, sie glauben immer noch, dass unser Plan wohl nicht funktionieren wird. Und sie sagt auch, naja, ich befürchte, dass das Gravitationsfeld die Auswirkungen der Explosion abschwächen wird. Wir werden das Stargate Center verlieren, aber das Wurmloch würde wohl noch dann intakt bleiben.
Darf ich kurz, bevor du weitermachst? Ja. Und zwar die mit den 5 Minuten Faden verloren. Das Zeitdilatationsfeld.
Ja.
Achso, genau. Das Display zeigt nicht nicht das Zeitdilatationsfeld, sondern die Gravitation. Weil diese Zeitdilatation könntest du nicht messen. Nicht. Also du hast ja keine Verbindung irgendwie, die ja instantly nach draußen funktioniert, anhand zu messen könntest, draußen vergeht eine Sekunde, hier drin vergeht so und so viel. Also das muss schon das Gravitationsfeld sein, was sie da messen.
Es sei wohl so auch, sagt Carter, was von dem Berg übrig bleibt da, ne, das würde wohl der Rest so irgendwie in das Wurmloch stürzen und dann 6 Monate danach hier der ganze gesamte Staat Colorado oder eben die Haribo-Dinger, Colorado. Sie wendet sich vom General ab und seufzt, so wie Thomas jetzt. Wenigstens wird Daniel da draußen leben, sagt sie. Hammond, ja, wenn sie sich aber irren, und ich hoffe, sie tun das ausnahmsweise, sagt er auch bemerkenswert, können wir das Stargate Center mit dem 2. Stargate in Nellis neu starten und rechtzeitig. Und ja, eigentlich ist es wieder relativ merkwürdig, weil das 2. Gate wurde ja, ich sag mal in Anführungszeichen, theoretisch versiegelt. Ne? Wir hatten es ja gesehen, hier mit, was war es, Stahlplatte dann noch da reingeschweißt und nochmal eingemottet. Anscheinend kannst du
ja, okay, das kannst du ja, ja, natürlich kannst du das, ne, alles, was du festschweißen kannst, kannst du auch wieder losschweißen.
Ob die das so schnell finden in so einem Lagerraum?
Ja, wieso schnell? Die haben doch alle Zeit der Welt. Da unten passiert doch Zeitdilatation. Das ist doch Monate, bevor irgendwas draußen passiert.
Ja, aber die da. Also mit diesem Einmotten von Gates, das ist immer nur so für ein paar Tage gefühlt. Warten Sie einen Moment, sagt Carter. Sir, das ist es. Ne? Wir verwenden eine Bombe, aber wir konzentrieren die Energie der Explosion. Hammond schaut sie nur fragend an. Als Colonel O'Neill, sagt Sam dann, und ich zum antarktischen Tor geschickt worden, geschah das, weil wir unter feindlichem Beschuss standen. Und Hammond dann, okay, also dieser. Es versuchte dann einen Energieschub und Carter bejaht das und die Welle da, die hat das Wurmloch da von einem Ziel zum anderen springen lassen. Sie will das verdeutlichen und hält dann einen Donut hoch und deutet auf das Loch. Also, ja, hat jetzt doch die Donuts da irgendwie bekommen. Wenn wir genug Energie in diese Richtung unseres Gates leiten könnten, sollte es wohl die Verbindung mit dem schwarzen Loch unterbrechen und dann diesen gesamten Materiestrom zum Tor auf dem Weg springen lassen, also zu dem anderen Tor. Und Hammond meint dann, ja, unser Stargate könnte dann irgendwie mit einer anderen Welt verbunden werden. Und Carter bejaht auch das. Aber dann müssten wir eben noch das Gate abschalten. Und man soll doch jetzt mal gefälligst schnell O'Neill auch aufhalten, der ja da hier mit Cromwell die Selbstzerstörung gerade eingibt. Und wir springen auch in den Kontrollraum zurück.
Ja, O'Neill gibt was vom Computer an und sagt dann nochmal, eine Minute hätten sie noch. Und ja, Cromwell dann, ja, vielleicht unsere letzte. Ja, man kehrt ein bisschen in die Vergangenheit zurück und sagt dann auch, ja, hier, wir waren nochmal Freunde. Und auch geil, weißt du? Cromwell sagt dann, I was sick to my stomach when I found out that you were still alive. Das klingt ja jetzt nicht so freundschaftlich.
Nochmal am Schluss. Aber ehrlich sein.
Aber es stellt sich raus, O'Neill war wohl mit ihm im Einsatz und wurde zurückgelassen, wo man dachte, er wär tot, ne? Und der Liebe beschwert sich, ja, du hast auch falsch geglaubt und was willst du? Willst du, dass ich dir vergebe? Und ja.
Ja, vor allen Dingen, da muss ich kurz einhaken. Im Englischen sagt er das, glaube ich, also jedenfalls laut Transcript, ne, dass er da wohl in einem irakischen Gefängnis oder dergleichen 4 Monate war. Interessant, finde ich, das finde ich auch schade, dass es im Deutschen, hatte ich mir extra notiert, es wird im Deutschen nicht erwähnt. Da wird nur erwähnt irgendwie ein Gefängnis, aber nichts mit irakischem. Das wurde aus mir unbekannten Gründen weggelassen, obwohl es, finde ich, schon gerade für die Serie schon leicht storyrelevant ist, wo das überhaupt geschah, ne? Ja. Um einfach einen geschichtlichen Kontext zu haben. Aber gut.
Und hier dann aus, ja, was ist denn aus, wir lassen niemanden zurück geworden und Cromwell, weißt du, das müsste eigentlich mit so einem suffisanten Grinsen sein. Er dreht sich zum Bildschirm und zeigt auf Boyd hier, was ist denn mit ihm?
Das war wirklich,
Das ist so. Und nein, das war völlig anderes, sagt Cromwell. Nee, das ist genau dasselbe und ja, bevor sie sich gegenseitig angiften, also an die Kehlen gehen, wird das Fenster vom Kontrollraum von der Gravitation so dermaßen angezogen, zerbricht und die ganzen Scherben rasen auf die Iris zu und zerknallen da. Und in dem Moment kommt dann Carter rein. Carter sagt dann, hier, Autodestruct nicht aktivieren, ich habe eine Idee. Das würde hier eh nicht funktionieren, wobei sie ist sich da sehr sicher, obwohl...
Ja, das ist... Ich finde auch, das ist so eine Carter-Sicherheit, die jetzt bei Daniel in der Folge nicht so wirklich, also kaum am Ende kurz in Erscheinung trägt. Es ist so ein Daniel-Moment, der immer irgendwas annimmt, ohne Thesen, ohne Belege, einfach irgendwas sagt und dann, ja, das ist so und so in der Richtung.
Das ist auch völlig uninteressant, weißt du, soweit ich das doch weiß, haben die doch da unten eine Atombombe oder irgend sowas deponiert dafür. Also bitte, wenn das nicht genug Energie ist, um das Stargate wechseln zu lassen, dann weiß ich es auch nicht.
Wir brauchen eine zweite Atombombe.
Okay, damit rettet sie das SGC und man muss es nicht nochmal neu aufbauen. Jo, aber weißt du, es wäre nichts passiert. Die hätten das Ding in die Luft gejagt und fertig. Ja, Chime Outen bei Nacht und wir wechseln wieder in den Kontrollraum.
Da ist nun Siler, der einen Verband am Kopf hat und der bringt da irgendwie so einen Seil an diesem Wurmloch an, beziehungsweise am Gate irgendwie.
Am Wurmloch. Wurmloch.
Und Carter schaut dem Geschehen zu. Sie geht zu Cromwell und O'Neill hinüber. Die haben so für diese Mission, die sie da durchführen mit dieser Bombe, wohl spezielle G-Anzüge angezogen.
Das bringt aber nichts, das kriegen ja auch Jetpiloten sowas. Die muss man aber aufpumpen.
Genau,
und das also da ist Überdruck drin. Das Fehler, ist in dem Falle ist nicht so. Weißt du, die haben sogar Ärmel frei. Also.
Vielleicht ist es da warm, ja. Carter meint, ja, diese Anzüge sollten dennoch helfen, also sagte nicht dennoch, ne, aber sollte helfen, die Schwerkraft da auf dem Weg nach unten zu überstehen.
Könnten unter Umständen helfen.
Ja, wenn sie aufgepumpt wären, was sie nicht sind. Cromwell meint, ja, was ist denn das hier für eine Bombe, die wir da abliefern? Und Carter meint, das ist irgendwie eine Hohlladung. Wir wollen
die. Das ist auch geil.
Was für eine Hohlladung? Ist ja nichts drin, oder was heißt das jetzt? Also, das ist ja keine nicht explosiv dann.
Nee, aber geil war das, was wir im DB dazu stand, das war ein High Fidelity Woofer Speaker.
Ja, stimmt. Groß. Von der Box, ja.
Das ist so gut.
Aber es sah wirklich so aus auch, ne? Ja.
Ja.
Man wolle die explosive Kraft auf das Wurmloch richten und das soll hoffentlich genug Energie, also es ist viel Konjunktiv hier haben, um es dann springen zu lassen, sagt sie zu O'Neill. Und wie das eben in der Antarktis passiert sei. Und O'Neill leise, ja, korrekt. Und Trumbull, ja, wo ist sie? Und Carter dann sie ändern, die Sprengkopf, also diese sollen geändert werden, nochmal irgendwas daran, nach meinen Berechnungen. Und sie werden dann diese spezielle Bombe noch was, das wird dann nochmal extra eingeflogen. Ja, und Crumble, ja, okay, wie lange dauert denn das jetzt hier? Und Carter, naja, Sir, mit etwas Glück noch etwa 5 Minuten. Das ist alles relativ. O'Neill so relativ gesehen. Also es geht hier weiter um diese Zeitbubble. Es ist so, die Ende, dieses Seil, was da bis zur Iris geht, was Seiler da angebracht hat, ne? Das, die Sache ist jetzt wohl hier
das,
fertig.
Das Seil von Seiler.
Das, ja, genau. Das, okay. Das fällt mir sehr so. Ja, das Seil von Seiler hier, der sagt, meine Herren, ich weiß nicht, wie lang die Iris hier noch halten wird. Und Carter dann zu dem, ja, wir müssen auf die Bombe warten, ist ja klar. Wir springen in einen Korridor vor einem Aufzug. Die Fahrstuhltüren öffnen sich und Teal'c trägt die Bombe und läuft da munter entlang. Zurück in den Gate Room, Kontrollraum, Entschuldigung, gehen wir nun. Ja, und hier geht die Treppe hinauf, übergibt dann die Bombe an Carter und auch an Seiler. Und O'Neill zu Teal'c nun, ja, du hast dich aber hier schon schnell erholt. Teal'c verklickert uns doch mal, ja, es sind doch irgendwie doch jetzt schon einige Tage vergangen. O'Neill dann so, ja, ja, das wusste ich. Und Carter dann, ja, alle, die nicht hier sein sollen oder müssen, ne, die sollten jetzt mal nach oben gehen. Sie bringen jetzt nun diese Bombe an diesem Seil an. O'Neill und Cromwell, die befestigen jetzt die ganze Geschichte. Und Teal'c fragt doch mal, ob man denn nicht diese, das wäre ja auch theoretisch zumindest möglich, die Bombe per Fernbedienung zünden könnte. Aber ja, Carter sagt, man müsse eben einen bestimmten Abstand zum Gate haben, um, und das müsse ein bestimmter Winkel sein.
Genau, das ist gleich auch nochmal wichtig. Bestimmter Abstand, bestimmter, ja, Winkel.
Das hören wir zum ersten Mal. Was denn für Winkel auf? Ja, okay.
Nein, die Ausrichtung von dem, ja, Ding.
Wegen der unterschiedlichen Zeitdilatation kann der Timer da nicht korrekt eingestellt werden, bevor sie da in der richtigen Position sind. Also das würde alles nicht funktionieren. Cromwell dann, ja, mein Gott, sie ist. Und O'Neill, ja, viel cleverer als wir, ich weiß.
Genau, genau, wir sind im Gate-Raum, O'Neill und die Bombe und Cromwell klettern da die Dinger, die Seile runter, also eigentlich vertikal, also horizontal, ne, weil die Gravitation zieht halt an.
Ja.
Also jetzt ist wirklich so ein bisschen bla, ne, also wirklich so kleine Szene, ne, just like the old times.
Jetzt und, weiß ich, woher, was mir dieser, warum mich dieser Cromwell-Name heute so triggert. Das ist nämlich, kam mir bekannt vor, und das ist nämlich ein Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg von Großbritannien. Ja.
Ja, das ist nicht nur ein Panzer, das ist auch ein Mensch, ein historischer.
Ja.
Oliver Cromwell.
Sagt mir gar nichts, auf Anhieb.
Warte.
Was hat der gemacht? Grob?
Ja, nee, der war da nicht Politiker.
Keine Ahnung.
Lord Protector von England.
Ah, okay, dann ist der Panzer nach dem Land wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Gefährliches Halbwissen, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber.
Ja. Draußen sind wir, es ist wieder mal Nacht. Simmons bietet einen Kaffee an Hammond an und ja, hier, wenn sie es schaffen, vermutlich wissen wir das morgen. Und, wieder im Kontrollraum, man sieht die beiden immer noch klettern. Im Gate-Raum, die klettern immer weiter. Major Geese now und auch geil. Der Effekt von wegen von oben auf das Stargate gucken und hinten hat sich so ein Vortex gebildet.
Ja, stimmt.
Das ist auch schwachsinnig. Wo soll denn dieser Pull herkommen? Der Pull ist ja nicht hinterm Gate, ist ja sondern innerhalb des
Gates. Genau, im Gate drin und, aber, ja.
Also, das ach, oh, völliger Mumpitz. Also wirklich, ah. Oh.
Mumpitz, ja. Counter 1.
Ja, nee, das ist schon das zweite Mal mindestens gewesen. Ja, im Kontrollraum wieder und ja, sie sehen so aus, als würden sie sich gar nicht bewegen. Ja, Carter weist wieder auf die Perspektive hin und es bricht ein weiteres Glaspanel kaputt und die Scherben fliegen auf das Gate zu und Carter ruft dann noch, Colonel, Colonel, look out, Colonel. Und im Gate-Raum selber hört man das auch und aber sehr verzerrt, ne? Und dann, oh, look out! Und dann kommen dann halt diese Scherben angerast und ja, Cromwell kriegt ein paar Cuts ab und Neil auch und ja, einer dieser Glasscherben hat sich irgendwo an Cromwells Befestigungsleine irgendwie dran gehakt, ne? Also von wegen, man sieht den Pull, aber es kommt nicht weg. Ja, auf jeden Fall, ne, O'Neill winkt dann ab, unverletzt und hast du nicht gesehen. Ja, hier, das wäre jetzt auch weit genug. Weißt du, so viel zum Thema exakt, ne? So viel wegen, es wird gefährlich.
Und ja, schon, das wird schon
okay, weit genug sein. Das stimmt, das stimmt, kann schon passen. So. Auch der Winkel, scheiße, der Unterhalt, weißt du, das hätten sie dann auch einfach so runterlassen können, ne? Hier, Timer wird auf 20 Sekunden gesetzt und ja, dann wird die Iris in das Wurmloch gezogen und ja, der Pull ist, wird dann auch größer. Wie gesagt, wir haben ja vorhin darauf hingewiesen, dass das mit der Iris überhaupt nichts zu tun haben könnte. Cromwell hält auf jeden Fall O'Neill, dass er nicht da reinrutschen könnte und ja, hier hoch, gehen Sie, geh doch hoch, arm die Bomb, arm the Bomb, ja, hier, bla, ich hab dich doch, hier, kletter hoch. Und O'Neill, ja, arm the Bomb, arm the damn Bomb, climb. Das, weißt du, das ist wieder so ein Mini-Dialog, ne? Ja, arm the Bomb, kletter, mach die Bombe scharf, kletter, mach die Bombe. Ja, ja, das angerissene Seil von Cromwell reißt dann auch und O'Neill hält diesmal ihn fest. Und ja, aber das gibt keinen. Ne? Also der Anzug, sag ich schon, die Anziehungskraft ist so hoch und Cromwell wird ins Gate gerissen.
Ja, da muss ich kurz noch was sagen, weil ich fand es sehr interessant. An der Stelle sieht man es, finde ich, sehr deutlich, dass der Effekt schon ein paar Jahre, also auf dem Buckel hat, denn O'Neills Kopf beginnt sich so an den Rändern jedenfalls so unscharf zu werden. Also das wurde nicht so gut ausgeschnitten, ja. Aus dem Greenscreen.
Ist das ja. Ja, O'Neill setzt auf jeden Fall die Bombe in Gang und klettert dann hoch und Carter sagt, oh ja, zieh ihn hoch. Also es sind mehrere Seile, an denen unterwegs gewesen waren. Ne? Und hier fängt dann an zu ziehen und zu ziehen und zu ziehen. Ja, und dann gibt es irgendwann, geht die Bombe auf Null und unten explodiert die Bombe. O'Neill guckt nochmal drauf und dann wird alles weiß.
Genau, und dann springen wir, also es ist eine weiße Überblendung direkt in die Infirmary, also wurde hier gut gelöst, der Übergang schön smooth und die Monitore piepsen vor sich hin, als Fraser das Licht aus dem Weg schiebt und Daniel gesellt sich zu Fraser, also hat jetzt hier auch mal einen Auftritt, ja, und ist da auch an O'Neills Bett, der jetzt erwacht, ja, genau, hatte ja so Halsschnittwunde, eine Glasschnittwunde irgendwie am Hals und da ist auch ein Verband dran. Daniel umarmt den, das wurde bei mir interessant übersetzt. Daniel umarmt sich selbst. Lass ich jetzt einfach mal so stehen und wirken. Carter und Hammond stellen sich hinter Daniel und der ist besorgt, aber auch erfreut. Hey Jack, was habe ich denn hier verpasst? Und hier schließt sich da ebenfalls der Truppe an und O'Neill so, ich habe es geschafft. Und Hammond, ja, wir haben es geschafft. Dank Ihnen und Captain Carter. Und O'Neill, wie denn? Und Carter, mein Tierk habe es geschafft, ihn weit genug von der Bombe wegzuziehen, bevor sie hochgehen. Wobei ich das immer alles ein bisschen unwahrscheinlich mit diesen G-Kräften finde, dass das alles dann, ja, Tierk ist stark, aber naja. Tierk meint auf jeden Fall, ja, super, hier, dass du wieder da bist. Und Carter meint, ein Großteil von der Explosionsenergie sei eben genau dorthin gelangt, wo man es hätte haben wollen. Das Wurmloch ist da nach P2A270 gesprungen. Irgendwie der zweite Planet, der hier einmal erwähnt wird und keine Ahnung, ist nicht relevant eigentlich, ist halt ein anderer Planet. Als das eben so geschehen ist, haben wir es abgeschaltet, das Gate. Und O'Neill, ja, gute Idee, Captain Carter. Sie bedankt sich. Hammond meint, ja, jetzt, das hat ja auch schon mal gebracht, diesen Spruch. Jetzt kommt aber bald hier demnächst eine bessere Irisblende. Und zwar nochmal Trinium verstärkt. Und die wird wohl auch bald geliefert. Ne? Also hoffentlich keine Discounter-Qualität. Wie heißt das? Ne? Irisblende auf Wish bestellt oder so. Wir sollten da in kürzester Zeit wieder im Geschäft sein, sagt er. Und O'Neill fragt jetzt auch mal zur Sicherheit, auch für die Zuschauer nach, ja, welcher Tag ist heute überhaupt? Daniel schaut zu Carter hinüber und Carter dann wieder zu O'Neill. Daniel dann weiter. Naja, nun, das ist vielleicht etwas schwer zu akzeptieren, aber seit sie sich gestern zum Dienst gemeldet haben, sind tatsächlich 2 Wochen vergangen. Und O'Neill so, 2 Wochen? Ich denke, ich werde wohl ausschlafen. Hammond lächelt und meint, ja, das könne er doch tun. Und wir blenden aus. Ja, Trivia. Ja, Siler zieht sich hier in dieser Folge eine von vielen Verletzungen zu. Also es ist so eine Verletzungsserie, die praktisch dann über ihn hereinprasselt. Aber in späteren Folgen kommt das noch. Major Davis, hattest du erwähnt, erster Auftritt. Genau, die Requisite hier, diese Tiefton-Lautsprecher, hattest du auch gesagt.
Genau.
Ja, genau. Achso, interessant vielleicht auch hier Marshall
R. Bravestar.
Marshall R. Tigwell, wie auch immer man ihn ausspricht, spielt einen Air Force Colonel, ja, der SG-1 bei dem Versuch unterstützt, die Erde zu retten. Und im selben Jahr spielt er einen anderen Air Force Colonel auf einer Mission zur Rettung der Erde in Armageddon. Falls ihr den Blockbuster noch nicht kennen mögt, das kann man gar nicht so sagen,
egal. Ja, nein.
Von 98, der Film kennt ihr bestimmt. Wir haben hier einen Fehler, der diesmal nicht nur auf der Original-Waschmaschinenbox von Thomas auftritt, sondern auch bei mir in der DVD-Box war, denn da ist diese Folge in der falschen DVD einfach in der falschen Reihenfolge eingeordnet. Da musste ich die alte DVD wieder einlegen und jetzt die neue dann wieder. Also ja, ich weiß nicht, woran es liegt, Fehlpressung oder wie auch immer man das nennt, aber ist auch hier auf der deutschen Version.
Zeitdilatation.
Genau, das wird es gewesen sein, ist dann einfach auf die falsche DVD gekommen. Diese 4 Monate, die Unilia in diesem, wird ja erwähnt, irakischen Gefängnis verbrachte, das ist wohl nicht das erste Mal, dass er dort landete, irgendwie in einer, denn es war schon mal so, dass er da irgendwie bei den Black Ops da wo absprang. Iranisch-irakische Grenze und da war er dann 9 Tage lang auf eigener Faust unterwegs und das haben wir erfahren in Solitudes, wo er mit dem gebrochenen Bein da beim 2. Gate in der Antarktis mit Sam alleine war. Genau. Achso, dann hatte ich noch eine Theorie gelesen, weiß ich nicht, wie schlüssig die ist, aber ich wollte sie jetzt euch auch nicht vorenthalten. Thomas wird gleich sagen, warum das nicht sein kann, bestimmt, aber ich lese mal erstmal vor. Es ist vielleicht möglich, dass dieser Colonel Cromwell noch irgendwo am Leben ist, wenn diese Explosion dazu geführt hat, dass das andere Ende des Wurmlochs zu einem anderen Planeten dann auch tatsächlich gesprungen ist, bevor Cromwell das Ende des Wurmlochs erreicht hat und auf der anderen Seite wieder aufgetaucht ist. Ja, genau. Wäre der Colonel laut diesem Text
sein. Stimmt, das andere Ende springt. Ja. Wenn es das eigene Ende wäre, nicht, wäre das genau. Nicht möglich. Aber ist,
dann wäre vielleicht auch auf einem anderen Planeten theoretisch gelandet, aber es ist halt sehr technobabbelig. An der Stelle.
Kann natürlich sein. Aber also es ist natürlich dann mit beiden Dingern erst verbunden. Erst mit dem einen, dann springt es dann mit dem anderen und je nachdem, wann er rauskommt,
Aber falls es so ist, hätte er auch gar keine, wahrscheinlich könnte er nicht die Erde anwählen, weil er hat halt keinen, wie heißt es jetzt, Thomas, irgendwie GDO oder so in der Folge?
Mit GDO,
hat er nicht. Und
ist so wie GDI, das ist,
genau, die GDI und die NOT,
Das eine ist die Initiative und das andere ist die Organization.
Ja. Dann noch Kleinigkeiten, ein Fan hat mal Amanda Tapping gefragt, was eine nackte Singularität sei und ihr war es danach zu sagen, das sei Sam Carter an einem Samstagabend, aber glaube ich ein Konjunktiv, also sie hat es wohl nicht so gesagt, aber hätte sie fast. Ja, also passt ja auch zum Charakter der Sam Carter teilweise. Dieses Mal ist es nicht von uns, sondern von der Darstellerin selber. Bringen zu James Tichenor, dem Visual Effects Supervisor von Stargate. Der hat nämlich gesagt, ja, diese ganze Geschichte hier, das hat ihm wohl den Kopf verdreht. Richard und Marshall lassen sich hier waagerecht in den Gate Room hinabfallen und er hat sich daran erinnert, man habe dafür so Pseudo-Motion-Control-Aufnahmen gemacht. Dafür haben die ein Duplikat des Gate Room-Sets bauen müssen, also konnten nicht das normale Set nehmen. Und das war auch um 90 Grad gedreht, ne, damit es so aussieht, wie es eben aussah. Die Schauspieler hingen da an diesen Drähten vor einem riesigen Greenscreen und der war auch nochmal in einem 90-Grad-Winkel. Zu den Fehlern, ich glaube, Thomas, da haben wir schon ganz, ganz viel dieses Mal abgearbeitet mit den 600%, das hattest du auch gesagt, ne?
Ja. Also ich glaube, da kann nicht mehr viel übrig sein.
Bar Salutieren in den Innenräumen ist wieder aufgetaucht, das hatten wir auch. 10 Minuten Flugplatz mit der 38 Minuten Gate-Aktivierungsmarke, hattest du gesagt. G-Anzüge, die nicht aktiviert werden, ist natürlich dann auch schwierig. Schwarze Loch hätte ungefähr die gleiche Masse bzw. Schwerkraft wie zuvor. Hattest du auch gesagt, ne, mit diesen, ja. Und was ist hier noch? Irisblende am Stargate würde dem Gravitationsfeld da eben das nicht hindern, in das Gate, in das Stargate-Center einzudringen. Das ist auch klar. Und ja. Thomas, ich glaube, fehlermäßig hatten wir wirklich dieses Mal eigentlich alles erwähnt. Zitat der Woche. Was schwebt dir da so vor?
Ich hatte jetzt so viel Lustiges jetzt nicht gefunden. Ich hätte mal gesagt, General Hammond, der dann sagt, Relativity gives me headaches.
Ja, ich hatte etwas, zum Schluss kam das, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt so explizit erwähnt haben, Cromwell hat da zu O'Neill gemeint, ja, ich habe hier das Gefühl, dass ich 50 Kilo zugenommen habe. Und O'Neill leicht süffisant so, ja, ich hatte nicht vor, etwas dazu zu sagen. Auch sehr gut. Und dann kämen wir auch schon zum Fazit.
Ja, also viel, viel physikalischer Unsinn. Also da war wirklich, da stimmte überhaupt nichts. Na, also das, ich weiß nicht. Also die Grundprämisse ist so schon totaler Blödsinn gewesen, dass den Planeten hätte es zerfetzen müssen. Zeitdilatation, also auch dieses wegen hier, wir schicken das, das Map durch, das reagiert dann noch, das
muss damit alles nicht funktionieren. Dilatation denke ich immer hier an Destillieren, irgendwie hier sie Moonshiners, Schwarzbrenner, irgendwas.
Die Prämisse war auf jeden Fall totaler Scheiß und dementsprechend war der Rest der Story auch totaler Mumpitz. Also, ja, also ein deutlicher Daumen nach unten. Das war auch wieder so kammerspielartig, das fand ja nur im Stargate Center statt und ja, okay, wir haben einmal den Shot im Auto gesehen, wie sie Hammond dann durch die Gegend fahren, aber...
Mh. Okay, das ging ja relativ fix. Genau, was hatte ich mir noch ein paar Notizen gemacht? Genau, also ich fand mir persönlich war es dieses Mal zu technobabbelig. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, also das größte Problem an der... Du hast schon gesagt, die Fehler, aber ich finde noch ein großes Problem an der Folge ist, dass es geht ja um dieses SG-10-Team und um die geht es, aber die kommen ja gar nicht vor in der Folge. Also es ist natürlich auch wegen der Story, dass die langsam sind und das schwarze Loch. Aber das hätte man, finde ich, auch anders schreiben können. Und auch diese Effekte, wie die so langsam da rumlaufen, das hat mich sehr an der 6-Millionen-Dollar-Mann mit Lee Majors erinnert, wo ja der Effekt genommen wird, um Schnelligkeit zu symbolisieren oder anzuzeigen. Aber fand ich irgendwie dann komisch, weil es geht um die und die kommen halt nur in diesen paar Bildern vor. Ist natürlich der Story geschuldet, muss man auch fairerweise sagen. Aber hätte man vielleicht die einfach denen mehr eine Hauptrolle geben können.
Ja.
Genau, das mit dem zweiten Gate hatte ich vorhin auch erwähnt. Das war für mich ein bisschen zu Kai aus der Kiste gezaubert. Grüße an den Retrocast. Entschuldigung, der musste sein. Also fand ich jetzt ein bisschen deplatziert, weil das war so eine, ja, okay, komm, wir haben keine Lösung. Ach hier, wir haben doch noch ein zweites Gate. Das ist okay, vor allem, klar, man kommt dann irgendwann da drauf, aber wurde ja erst eingemottet. Wenn das jetzt, sag ich mal, jetzt 20 Folgen her wäre, dann würde ich sagen, ja, okay, dann holt es halt mal wieder raus, aber 2-3 Folgen davorher wurde das alles versiegelt. Naja, und diese enormen G-Kräfte, dass man mit dem Anzug das irgendwie, den so trotz, also, ja, okay, aber das Tier dann noch stärker als die Physik ist und den da einfach so hochziehen kann, ich weiß nicht, wie physikalisch schlüssig diese Sache ist. Also ob das so, ja, was hatten wir dann, wurde erwähnt, glaube 7G oder wurde da noch stärker, inwieweit das ein Mensch, auch wenn es Tier ist, dann einen so dann diesen Kräften praktisch widerstehen kann. Hm. Ja, was mir gefallen hat hingegen, war diese Background-Story um O'Neill und Cromwell, dass da noch ein bisschen drauf eingegangen wird, einfach mehr Versatzstücke aus der Vergangenheit der SG-1-Teammitglieder, die jetzt mal so eingestreut werden. Aber ich denke, ich sehe es dieses Mal auch ähnlich wie du, Thomas, von mir jetzt kein strikter Daumen nach unten, also aber ein leichter Daumen nach unten. Mir ist natürlich in der Folge dieses eine Bild da, dieses eingefrorene, wo die so schreiend hier das SG-10-Team dastehen, das ist mir auch im Kopf geblieben, bevor ich die Folge geschaut habe. Noch kam mir dieses Bild auch in den Kopf, aber so richtigen Mehrwert für die Serie, ja, sehe ich ehrlicherweise auch nicht, ja, sehe ich ähnlich wie du.
Na dann, sind wir da schon durch. Und dann bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen, wie immer, bleibt uns gewohnt.
Und was die nächste Folge ist.
Nur 5-Sterne-Bewertung, ne? Ja.
Und noch was, ne? Ihr habt es ja in der letzten Folge gehört. Wenn ihr Gast oder Gästin sein möchtet, schreibt uns einfach über Social Media oder von mir aus auch über E-Mail an. Wir gucken dann und dann machen wir das auch. Das ist gar kein Problem. Sucht euch die Folgen raus und dann finden wir einen Termin. Ne? Das klappt alles. Die nächste Folge wäre Holiday auf Englisch und im Deutschen Seelenwanderung. Ich habe da jetzt ein paar Screenshots gesehen. Da gibt es ein Gerät und einen alten Mann. Ich erinnere mich leicht, aber ja, so richtig Klick macht es nicht. Irgendwas, es war nicht so wie das, die Folge, wo die gealtert ist, aber somit hätten wir es geschafft. 5-Sterne-Bewertung. Genau.
Genau. Dann bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ciao.